Christian.
Hallo Maha.
Ja, wir sitzen hier heute ausnahmsweise mal ganz woanders als sonst, nämlich im Bombay Hackerspace. Und ich muss mich an neues Equipment gewöhnen, weshalb das hier alles mit dem Livestream nicht so richtig schön funktioniert. Ich gelobe Besserung beim nächsten Mal, aber die Aufnahme sollte schön sein. Jedenfalls sieht es so aus auf dem Gerät. Mhm. Die hören wir eigentlich auch. Naja, also, wir schauen einfach mal. Es sollte eigentlich alles super funktionieren. Ich könnte mir vorstellen, nee, aber die Phantomspeisung ist an. Denn sonst wäre da keine, würde es nicht ausschlagen. Ja, nee, ist alles okay. Okay, also es geht ums Autoschrauben heute. Ich habe das neue Wort Autoschrauberei kreiert, aber eigentlich sagt man Autoschrauben. Und Christian ist da ein Experte. Aber vielleicht stellst du dich mal kurz vor. Also vielleicht auch erstmal unabhängig vom Autoschrauben und dann kommen wir auf deine Kompetenz beim Autoschrauben.
Na gut, also ich bin der Christian, wie gesagt, knapp Ende 30. Ja, aktiv, also komme aus Bamberg, aktiv hier im Bamberger Hackerspace. Mhm. Und ja, was gibt es denn großartig?
Ja, wir kennen das ja hier beim Bamberger Hackerspace. Und ja, da gibt es eigentlich sonst gar nicht so viel zu sagen. Aber ich habe ja sehr schnell schon festgestellt, dass du irgendwie ein Interesse am Autoschrauben hast.
Ja.
Und dann sind wir irgendwie drauf gekommen, dass wir darüber auch mal podcasten könnten. Und so machen wir es hier mit.
Ja.
Ja. Okay. Also, Autoschrauben, wie bist du dazu gekommen?
Wie bin ich dazu gekommen? Eher durch, ja, aus Not eigentlich. Also was heißt aus Not? Eher aus, ja. Das, muss man weiter zurückgehen?
Ja, gehen wir weiter zurück.
Gehen wir mal in der Zeit zurück. Also ich komme eigentlich zu dem Hobby vollkommen unbelastet, also ohne jegliche Vorbelastung, wie vielleicht manch andere. Hab mit 18 normal Führerschein gemacht, damals einen Kleinwagen bekommen, einen Renault Twingo, den 2 Jahre lang gefahren und innerhalb diesen 2 Jahren an diesem Auto eigentlich überhaupt nichts geschraubt. Auch vorher hatte ich eigentlich so, ich habe zwar auch Mofa gefahren, aber mit Schrauben und so hatte ich eigentlich nichts am Hut. Ich war zwar handwerklich relativ begabt, ja auch schon Elektronikbastler schon immer, aber so grobe Mechanik, wie es am Auto verlangt wird, hatte ich eigentlich vorher keine Erfahrung. Und dann irgendwann kam ich auf die Schnapsidee, mir doch einen alten Mercedes-Bus zu kaufen, vornehmlich, um damit auf Festivals zu fahren. Also der Bus war damals, okay, eigentlich gar nicht mal so alt, 13 Jahre, wurde auf eBay gekauft, relativ günstig, mit 1 Jahr Rest-TÜV, fuhr auch Anfang nur relativ schnell, fingen natürlich dort die ersten Wehwehchen an. Mhm. Und ja, da ich auch damals, ja, und damals auch, also ich war damals relativ knapp bei Kasse, wie das halt so mit Anfang 20 ist. Und dann muss man sich halt anfangen, selbst zu behelfen.
Ja.
Und dann hat man halt irgendwann mal angefangen, ich hatte dann damals, einer der ersten größeren Schäden, die ich hatte, war ein Radlagerschaden, den habe ich aber noch, ja genau, den habe ich noch bei einem Bekannten in der Werkstatt machen lassen. Mhm. Weil ich mich anfangs selber noch nicht so ganz rangetraut habe. Ich habe dann am Anfang mal probiert, selber einen Ölwechsel zu machen, der dann auch irgendwann geklappt hat. Also ich habe da ganz, ganz klein angefangen mit so einfachen Sachen. Nur irgendwann wurden dann, also der Wagen war relativ anfällig und es war eigentlich ständig irgendwas kaputt und dementsprechend ja, wuchs dann meine Schrauberkenntnisse quasi mit den Ansprüchen, mit den Schäden am Fahrzeug, von denen es einige gab.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Ja.
Und man verweist jetzt wieder auf die Phantomspannung, die kann ich jetzt nicht mehr umschalten, weil ich dafür das ganze Gerät abschalten muss, aber die Phantomspannung muss laufen, sonst sollte man das nicht hören. Gut, was wollte ich sagen? Ja. Du hast ja dann, da kommen wir dann auch nochmal drauf, da steht ja aber bei meinen etwas chaotisch angeordneten Shownotes, gerade jetzt hier, dass wir hier schon mal zusammen gepodcastet haben.
Ja.
Eigentlich auch so ein bisschen über dieses Thema, also weil du gerade Mercedes
Benz-Bus erwähnst. Ja.
Du hast ja eben auch durch den Mercedes-Benz-Bus dann nach Afrika geschafft, ne?
Ja.
Da solltest du mal was noch kurz zu erwähnen über die Afrika Rallye, dann können wir die ja verlinken hier.
Ja, okay. Ja, also ich habe auch, also ich, wie gesagt, ich fahre mit diesen Bussen sehr gern und irgendwann kam ich auch auf die Idee, damit mal an einer Rallye durch die Wüste teilzunehmen und habe mir, also die Dustin Diesel Rallye, eine wohltätige Rallye nach Mauretanien, über Marokko, Westsahara, Mauretanien bis in den Senegal, zur Unterstützung eines Waisenhausprojektes.
Ja.
Ja, also kurz mal ganz zusammengefasst, die Rallye geht über circa 3 Wochen, mit ein bisschen Offroad-Etappen dazwischen. Und am Ende der Rallye wird dann der meist alte Mercedes-PKW, den man idealerweise sich kauft, vor Ort in Mauretanien verkauft. Und der Verkaufserlös geht im vollen Umfang an das Waisenhaus als Spende.
Ja.
Ja. Also der Bus selber ist eigentlich jetzt nicht so das typische Fahrzeug für die Rallye. Normalerweise, wie gesagt, eher die PKWs. Wie es, aber da ich zu dem Zeitpunkt, wo ich die Rallye teilgenommen habe, schon seit gut 6 Jahren so einen MB100-Bus als Alltagsfahrzeug, Privatfahrzeug gefahren hatte, war es eigentlich für mich klar, wenn ich schon so eine Rallye fahre, dann mit diesem Bus, vor allem, weil ich einfach zu diesem Zeitpunkt mich technisch mit dem Fahrzeug perfekt auskannte und quasi vor keiner Reparatur selbst zurückschreckte.
Also MB100, das M ist sicherlich für Mercedes-Benz.
Jupp.
Und 100?
Die 100 steht für die 1-Tonnen-Klasse.
Ah ja. Ja. Das ist ein ziemlich schweres Ding. Ich bin ja öfter mit dem mitgefahren. Und was mir immer aufgefallen ist, ist, dass es einmal ein ziemlicher Kasten ist.
Ja.
Und das andere, also bin ich nach Afrika mitgefahren, nur nach Forschung. Zur BPN. Das andere Interessante ist ja, dass er sehr laut ist.
Ja, er ist. Er wird gern als laut interpretiert. Es ist, finde ich, relative Ansichtssache.
Naja, gut, man konnte sich nur schlecht
unterhalten. Ja, es ist halt ein Transporter aus den späten 80er Jahren. Damals wurde noch mehr auf die inneren Werte Wert gelegt, halt auf die Nutzbarkeit, das Ladevolumen, die Zuladung, als der Fahrkomfort.
Okay,
verstehe. Das ist, ja. Wobei da jetzt im Vergleich zu anderen Fahrzeugen der MB100 vielleicht sogar noch die gemütlichere Variante ist.
Ja.
Ja,
das denke ich mal. Das ist wirklich.
Und bisher sind wir ja damit, glaube ich, überall gut hingekommen.
Ja, das stimmt.
Ja. Das stimmt. Also, ich fahre ja ausgesprochen gern damit lange Strecken wegen der bequemen Sitzposition, der gemütlichen Fahrweise. Mhm. Also, es stehen einem nur 75 PS. 75 Diesel PS zur Verfügung, aber immerhin eine Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h laut GPS. Also ist eigentlich gar nicht mal so langsam, aber einen Rennwagen sollte man definitiv nicht erwarten.
Ja. So, jetzt hat mir auch jemand schon den Link geschickt hier an den Abflug aus dem Chat. Dann hast du ja noch geschrieben, dass du heute einen, also das D ist jetzt ehrlich für Diesel, wenn es MB100D ist, einen MB100D AMG fährst.
Ja.
Was heißt AMG?
AMG ist ein Sportwagenhersteller beziehungsweise ehemaliger Sportwagen-Tuner, der in den 70er, 80er Jahren hauptsächlich Mercedes-Benz-Fahrzeuge getunt hat und seit Anfang der 90er Jahre eine Tochtergesellschaft der Mercedes-Benz AG oder was auch immer das gerade ist. Und ja. Und die haben, also wie gesagt, die stellen halt eigentlich Sportwagen her. Und irgendwann, Ende der 90er, haben die halt auch für diesen MB100 einen Bodykit, also so einen Spoilerkit für Stoßstange und Seiten rausgebracht, inklusive Felgen. Und ja, das ist eigentlich auch das einzige Besondere an dem Fahrzeug. Der ist jetzt nicht irgendwie getuned oder schneller oder leistungsstärker, optisch etwas verschönert.
Ja, verstehe. Also, schauen wir mal.
Ja?
Du Wir können ja mal kurz deine Autos alle durchgehen, weil die so schön
ja.
Die Serie Furback, gibt es die alle noch?
Nee, nicht ganz. Ich habe ja sogar mit hingeschrieben, muss man selber schauen. Einige sind verkauft.
Der Renault Twingo ist wieder weg.
Ja, der Renault Twingo war damals ein Leasingfahrzeug. Der war nach 2 Jahren, war der wieder weg.
Also auch. Meine Mutter hat den, ich glaube sogar den Jahrgang 2003 oder 2004, bis heute.
Ja, es war eigentlich ein nettes Auto. Ich meine, ich hatte damals wenig Ansprüche. Es war relativ flott. Es hatte ein schönes Faltschiebedach. Also war fast Cabrio.
Meine Mutter hat ohne Cabrio.
Es war,
meine Mutter hat mit Variomatic, das ist so eine besondere Automatik.
Ja ich hatte damals Schaltgetriebe und an dem Wagen, okay, ich war sogar dreimal mit in der Werkstatt, aber alles so kleine Garantieschäden. Ja. Nichts Großartiges, ja.
Gut, dann kommen wir schon zum MB100.
Genau, dann, wie gesagt, danach habe ich mir ja hauptsächlich für Festivals und zum Campen diesen ersten MB100 auf eBay ersteigert. Damals für 1.500 Euro circa, kurz vor der holländischen Grenze. Halbwegs blauäugig, wobei ich sagen muss, ich bin gezielt auf dieses Fahrzeug gekommen, da mein Opa schon seit knapp 10 Jahren einen genau solchen Bus gefahren hat. Mhm. Und auch immer, also bis vor kurzem auch gefahren hat.
Ja.
Und was mich halt an dem Fahrzeug fasziniert hat, ist, er ist unglaublich geräumig, riesen Platz drinnen, man kann ohne Probleme ein Bett einbauen. Und ein weiterer Ausschlagpunkt damals, der mittlerweile fast in Vergessenheit geraten ist, dass aufgrund des alten Mercedes Dieselmotors der Wagen auch zu 100% mit Pflanzenöl betreibbar war. Ja, was einerseits natürlich ein umwelttechnischer Vorteil war, finde ich. Und andererseits, zu der Zeit, wo ich damit angefangen habe, konnte man den Liter Rapsöl noch für 79 Cent kaufen. Und ja, und damals war der Liter Dieselpreis, glaube ich, bei um die 1,15 bis 1,20. Irgendwo oder sogar schon höher. Ist auch schon wieder lange her.
Umweltfreundlich ist das Ding ja nicht.
Relativ. Sehr, sehr, sehr relativ.
Also die gelbe sehe ich hier im Fenster, aber der aus der Wikipedia.
Echt? Das muss ich mir kurz mal anschauen, weil. Okay, es gab später, ja, der hat diesen Nachrüstcut. Es gab später mal einen Nachrüstcut einer Firma aus Passau mit österreichischem Gutachten, der war aber ein bisschen umstritten, ob der auch was bringt. Aber es ist jetzt, möchte ich nicht mehr näher drauf eingehen. Nee, aber ja, es ist halt, wie umweltfreundlich so ein alter Mercedes-Benz-Diesel ist. Nur Rapsöl ist zumindest halbwegs CO2-neutral und halt doch regenerativ. Und lieber was vom Acker im Motor verbrennen als die alten Dinos von damals. Ja, genau. Und das, ja. Den Bus habe ich dann, also meinen ersten, der war eigentlich relativ hübsch blau. Gleiches Modell wie hier auf dem Bild. Habe ich immerhin 2 Jahre gefahren. Aber gefühlt war ich mehr unterm Auto gelegen als im Auto.
Ja, nein, da kommen wir dann nochmal,
was
du mit dem Auto gemacht hast.
Dann
kommt der Suzuki Swift.
Ja, kommt der da schon?
Ja.
Nee, du bist schon eins weiter.
Den AMG
hat mir schon erwähnt, der kam dann als Nachfolger, nachdem ich den ersten. Ja, den habe ich bis heute. Ist eigentlich auch eins meiner Hauptalltagsfahrzeuge. Eins meiner liebsten Reisegefährte. Auch wenn er langsam ein bisschen mehr liebesbedürftig ist als am Anfang. Den habe ich glücklicherweise zufällig zur damaligen Zeit über ein Forum, bin ich da dran gekommen, weil es doch ein sehr seltenes Fahrzeug ist und der auch damals in einem sehr guten Zustand war. Aber wir können ja gleich mal weitergehen.
Ja.
Der dann interessant, der Suzuki Swift. Also Suzuki Swift kennt vielleicht jeder vom Hören, aber hierbei handelt es sich um das Modell von 1989. Alt und eckig, der ist eigentlich heute vollkommen ausgestorben, war damals schon. Und da bin ich auch nur noch mehr durch Zufall rangekommen. Ich wollte mir mit meiner damaligen Freundin ein Auto kaufen, so als Winterauto, um den AMG mehr zu schonen. Und damit sie im Sommer auch ein Auto hat. Und ich dachte natürlich irgendwie so, okay, kauft man sich so einen alten Mercedes-Pkw, einen kleinen. Man muss noch dazu sagen, ausschlaggebend war, sie durfte nur Automatik fahren. Mhm. Und da dachte ich mir, okay, habe ich kein Problem mit. Die Mercedes gibt es auch massenweise mit Automatikgetriebe. Ja. Das ist ja beliebtes Rentnerauto, sage ich jetzt mal so böse. Tja, aber wie das so ist, die Dame spricht mit. Kurz auf Autoscout gegangen, einem großen Auto, so einer großen Autobörse, dort das günstigste Automatikauto mit Rest-TÜV im Umkreis von 200 Kilometern rausgesucht. Das war dieser Suzuki Swift in Erfurt für 250 Euro damals, also echt billig. Der hatte ein Jahr Rest-TÜV, dann sind wir mal an einem Wochenende dahin gefahren, Auto angeguckt, einmal um den Hof gefahren, haben wir gesagt, okay, nehmen wir mit, auf den Hof, auf den Anhänger geladen und mit. Weil ein Jahr TÜV für das Geld, kann man nichts gegen sagen. Dachte ich mir, ja, okay, was willst du denn damit? Ist jetzt eigentlich nicht so meine Welt. Aber ich muss sagen, ich habe diesen kleinen Flitzer dann im Nachhinein doch sehr, sehr lieb gewonnen. Was man dann auch später sieht, weil den habe ich bis heute noch. Und da kamen noch weitere dazu. Ja. Aber.
Erstaunlich.
Das, ja. Wollen wir die Liste erstmal so durchgehen oder? Gehen wir so durch, okay. Dann irgendwann, der Suzuki Swift war dann auch 3 Jahre im Einsatz und wurde dann, dann von mir als Winterauto durch einen Mercedes-Benz 190E ersetzt. Das war der in den 80er Jahren als Baby-Benz bekannter Mercedes. Also damals die kleine Baureihe, die heutige C-Klasse, wo damals die Fachpresse noch spekuliert hat, ob sich Mercedes überhaupt leisten kann, ein so kleines Auto zu bauen. Also, ja, aber aus der heutigen Sicht, mittlerweile gibt es ja noch unter der C-Klasse 2 weitere Klassen plus den Smart. Also irgendwie hat sich das verkauft. Es war auch ein sehr gutes Auto, damals ein Benziner. Den habe ich aber selber nur ein Jahr gefahren. Ja, und wie gesagt, war eigentlich nur ein Winterauto. Ja. Genau, und dann kam schon in der Anschaffung kurz der erste MB100 für meine erste Rallye, die ich damals mit dem Tillmann gemacht habe, wo es ja auch den Podcast so gibt. Und ja, genau, und dann kommt es eigentlich relativ flott. Also die ersten Jahre waren noch langsam. Und dann kam die Autoanschaffung relativ flott. Ja, dann kam nämlich ein relativ besonderes Auto, ein Mercedes-Benz 200D, also die damalige E-Klasse. Eine Nummer größer als der 190er mit dem Diesel. Das Fahrzeug ist auch bekannt als Wandertüne, weil es ungefähr genauso, ja, so ein Spitzname. Also der 200D ist ein extrem robustes Auto und auch die Baureihe 124, wo das Fahrzeug herausstammt, gilt heutzutage unter Autoschraubern und auch in der Fachpresse als eigentlich eins der am besten je konstruierten BKWs überhaupt. Also auch wenn man sich heute mal im Straßenverkehr umguckt von diesem Typ, die sieht man als Alltagsauto noch so häufig wie manchen Neuwagen. Und den, wo ich mir damals gekauft habe, den habe ich über einen Bekannten erworben, der hatte immerhin schon 1,2 Millionen Kilometer runter. Ja, was eigentlich doch selbst für so ein 124er doch schon eine enorme Laufleistung ist. Der ist dann später auch, also den habe ich erst als Winterauto gefahren und ist dann später mittlerweile auch nach Afrika gewandert. Wie es halt, ja, die Chance, dass bei mir ein Auto nach Afrika fährt, ist relativ hoch. Genau. Gleichzeitig zu dem Wagen habe ich dann noch den Wagen habe ich damals im Paket mit einem anderen MB100 gekauft, den ich dann an Tillmann, mit dem ich ja die erste Rallye gefahren habe, weitergegeben habe. Also der war nur kurzzeitig in meinem Besitz. Der ist damit dann meine zweite Rallye mitgefahren, den ich dann in einem anderen MB100 mit einer Bekannten zusammengefahren bin. Also die waren relativ kurz in meinem Besitz. Genau, und dann kommt schon einer der weiteren BKWs, die ich heute noch besitze. Also, was heißt BKWs, Kleinbusse? Noch ein MB100. Und zwar diesmal ein ganz besonderes Stück. Ein weißen Kastenwagen ohne jegliche Ausstattung. Denkt man sich, was ist daran besonders? Das Auto habe ich 2013 mit original 4000 Kilometer auf dem Tacho erworben. Ja, also quasi Neuwagenzustand. Es waren noch die ersten Reifen aufgezogen. Überall an jeder Schraube, selbst an den Radschrauben, waren noch diese gelben Kontrollfahrpunkte, dass die Schraube noch nie offen war. Ja. Der Wagen war 17 Jahre in der trockenen Halle gestanden. Mittlerweile hat er 8000 Kilometer. Man will ja auch ein bisschen selber Spaß dran haben, aber das ist so die, ja, ich nenne es mal Altersvorsorge, oder? Er kann nur im Wert steigen. Ja.
Dann bist du wieder zu Suzuki.
Genau. Und dann, weil man muss dazu sagen, den ersten Swift, den ich hatte, wollte ich eigentlich damals wieder verkaufen. Ich meine, ich hatte zwar Spaß an dem Auto, aber eigentlich auch nachdem ich damals dann die Beziehung mit der Freundin, mit der ich ihn gekauft hatte, nicht mehr hatte, hatte ich eigentlich auch keine Verwendung mehr für den Fahrzeug, wollte ich ihn eigentlich wieder verkaufen. Und den wollte niemand, dann wollte ich ihn verschenken, dann wollte ihn auch niemand und als Schlussfolgerung habe ich mir den gleichen in Rot gekauft. Weil ich mir gedacht, wenn den keiner will und da stand zufälligerweise noch einer bei München in der Nähe, der allerselbe, gleiche Ausstattung, dann kaufen wir uns halt noch einen als Teilespender dazu. Ja, so eine logische Schlussfolgerung. Genau, und dann kam mal wieder ein MB100 dazu für zukünftige Rallyes. Und dann mal ein MB100, der geschlachtet wurde. Ja, und dann auch mal wieder noch ein Suzuki.
Ja, das ist schon eine sehr einfühlige Auswahl. Ich meine, bei den MB100 und was dann sonst auch noch kommt, den ganzen Mercedes-Autos, da wird man immer sagen, ja, der Deutsche wäre da weiter. Und dann zwischendurch so ein Japaner, finde ich schon.
Ja, wobei man sagen muss, die Japaner bauen gute Autos.
Ja, ja.
Also dieser Suzuki ist ein extrem robustes Auto. Und wie robust hat mir jetzt auch mein dritter Suzuki bewiesen, den ich 2015 dann jetzt gekauft habe. Das Fahrzeug habe ich erst bei uns im Straßenverkehr fast 10.000 Kilometer innerhalb von 3 Monaten bewegt. Und dann bin ich damit nach Afrika gefahren, quer durch die Wüste.
Ja, also schon auch was
Besonderes. Ja, und es war der meiner bisher wohl nicht, also wahrscheinlich sogar das spaßigste Rallye-Auto, das ich je hatte.
Ja.
Mit dem ich am meisten Spaß hatte.
Ja, das klingt doch gut.
Ja, und wo ich mir sage, ja, den sofort wieder mit so einem Auto.
Ja,
das Auto wäre eigentlich eine Geschichte für sich. Für sich, da müsste ich dann auch mal einen Link von einem Bild raussuchen. Der wurde am Ende für die Rallye von mir höher gelegt, ordentliche Breitreifen drauf, Unterfahrschutz, 2 Ersatzreifen aufs Eck, schöne Rallye-Optik. Genau. Ja, und dann kommen wir schon zu den aktuelleren. Genau, dann kam mein jetziges Alltagsauto, wieder ein Mercedes-Benz von 124er Baureihe, wie damals mein 200D, jedoch diesmal als Kombi und was eigentlich doch für mich eher ungewöhnlich ist, da meine Mercedes ja meistens eher Diesel sind, dieses Mal als Benziner. Und nicht nur als irgendein Benziner, sondern als 6-Zylinder 24V mit 220 PS. Also ein klingt heute nicht mehr so ganz so überragend 220 PS, aber zur damaligen Zeit war das mehr ein Rennmotor als ein Fahrmotor. Und ja, sehr spaßiges Auto, recht flott unterwegs damit, macht so lange Spaß, bis man zur Tankstelle fährt. Weil der Durchschnittsverbrauch liegt so um die 14 Liter Suppe. Das ist, ja.
Im Moment ist es ja billig.
Ja, es ist gerade billig, aber ja, hätte ich den Wagen nicht zufälligerweise relativ günstig bekommen, hätte ich das wahrscheinlich auch nie gemacht.
Mhm.
Weil ich dann doch eher so der Realist bin, der sich dann doch lieber Autos kauft, die auch günstig zu unterhalten sind.
Ja.
Genau, dann kam wieder noch mein vierter Suzuki Swift, den ich jetzt auch noch habe, den ich mir eigentlich nur als temporären Teilespender für meine Rallye mit dem roten Swift gekauft hatte. Weil es für das Auto, es ist so selten, dass es eigentlich faktisch keine Ersatz-, also keine Gebrauchteile gibt. Aber für die Rallye wollte ich natürlich einige Teile wie Benzinpumpe, Antriebswellen oder Vergaserteile dabei haben, weil dass man nicht wegen so einer Kleinigkeit irgendwo in der Wüste steht und nicht mal weiterkommt. Also habe ich kurzerhand über einen Bekannten noch diesen Swift angeboten bekommen, habe mir den gekauft, die benötigten Teile ausgebaut und ja, und jetzt wird er mit zurückgebracht nach der Rallye. Aber der soll eigentlich auch wieder irgendwann verkauft werden, aber ist schwer, weil den will keiner.
Ja, klar.
Es ist leider ein Auto ohne jeglichen Kultstatus, es ist kein 1er Golf.
Kann man den auch in Afrika loswerden?
Eigentlich nicht. Eigentlich kann man diese Autos, also die will bei uns keiner und recht nicht in Afrika einer. Dass ich den Roden dort losgeworden bin, ist jetzt nur dem Umstand zu schulden, dass der Händler, an dem wir die Fahrzeuge in Afrika verkaufen, also quasi einen Deal mit dem Betreiber der Rallye abgeschlossen hat, dass er alle Autos kaufen muss, die kommen. Und sich nicht nur die paar guten rauspickt, sondern er muss alles. Sonst hätte es keinen Sinn.
Nachflug mal im Chat, dass es wahrscheinlich gesagt ein unbeliebtes Auto ist, weil es keine Teile gibt.
Nee, also unbeliebt würde ich jetzt auch nicht gerade, ja, okay, unbeliebt ist vielleicht auch das falsche Wort. Er ist einfach aus dem, ja, achso, in Afrika, nee, in, ja, okay, Afrika ist automäßig nochmal ein ganz anderes Thema, weil in Afrika sind Autotypen ein sehr lokales Thema. Eben auch gerade, hat er vielleicht sogar recht mit keinen Teile, weil in Afrika hat sich das mittlerweile so abentwickelt, dass sich die einzelnen Regionen, die einzelnen Länder und kleine Regionen in den Ländern auf einem bestimmten Typ abgesprochen haben.
Nee, ist ja klar, wenn es früher eine französische Kolonie war, dann
ja,
wird man wahrscheinlich auch Renault da finden,
ja,
weil es da immer schon Renaults gab.
Ja, also zum Beispiel Senegal, ehemalige französische Kolonie, sieht man unglaublich viele Renault- und Peugeot-Taxis.
Ja.
Und dementsprechend sind auch die Ersatzteile verfügbar und die Mechaniker.
Ja.
Marokko ist extrem Mercedes-lastig, Mauretanien auch. In der Westsahara, ehemalige spanische Kolonie, findet man einige alte Land Rover Sardanas, also ein portugiesischer Lizenzbau des englischen Land Rovers.
Aber das hat sich doch Marokko einverleibt.
Ja, aber das war noch vorher. Die Fahrzeuge sind alle vor der Einverleibung reingekommen und fahren jetzt immer noch. Ja, und das ist also sehr regional. Es gibt auch in Marokko gibt es ein Gebiet zwischen Fes und Marrakesch, wo ich immer durchfahre. Da sieht man quasi nur Ford Transit fahren. Das ist...
Naja,
ja, und es gibt...
Was das mit den Kolonien zusammenhängt, das finde ich jetzt nicht verwunderlich.
Ja, und
nicht ganz nachvollziehbar.
Ja, einerseits mit den Kolonien und halt auch einfach, ja, an welche Autos man gekommen ist. Weil zum Beispiel, dass in Marokko Mercedes gefahren wird, hängt hauptsächlich daran dran, dass die am nächsten an Europa sind. Das heißt, die ganzen Gebrauchtwagen, die von Europa früher über Gibraltar ins Land kamen, die haben sich die guten Mercedes-Diesel abgegriffen und alles, was sie nicht wollten, weiter in den Süden. Und dann hat sich dann der Senegal als nächstes die Renault- und Peugeot-Diesel abgegriffen und alles weiter. Irgendwo weiter unten im Togo gibt es dann große Regionen, wo Opel gefahren wird. Aber auch nur Opel Benziner. Und so hat sich das halt dann über Afrika verteilt.
Ja, verstehe.
Halt jeder hat sich seins rausgegriffen und das, was er nicht wollte, weitergeschoben.
Ja, verstehe. Ja,
ja. Genau.
Ja, das Nachflug, du merkst richtig, warum, dass in Afrika wahrscheinlich alles in alles verbaut wird. Und dass man ein großes Endernetz hochziehen kann dort. Ja,
klar. Das
sind halt die traditionellen Länder, die dann eben, wenn immer schon Peugeot war, dann ist da eben noch Peugeot.
Ja, und das.
Ja.
Ja.
Gut.
Genau, und dann, was gibt's noch in meiner Liste? Genau, dann habe ich noch einen weiteren MP100 mittlerweile, den ehemaligen von meinem Opa, der jetzt im Alter sich nochmal einen Neuwagen gekauft, beziehungsweise einen jungen Gebrauchten gekauft hat. Ja, und dann noch relativ ja, Anfang des Jahres noch dazu gekommen, noch ein Mercedes-Benz 200 Diesel, auch geplant für eine zukünftige Rallye. Also aktuell umfasst mein Fuhrpark damit, glaube ich, 9 Fahrzeuge mit plus Traktor. Den ich auch noch, einen alten Fendt Dieselross von Baujahr 1957. Ja, so zum Arbeiten, zum Holz machen, Holz fahren, Holz sägen. Also ich brauche ihn dafür eigentlich weniger. Den verwenden hauptsächlich verwendet ihn mein Vater, um das Holz für ihr Haus zu sägen.
Verstehe.
Ja.
Ja, genau. Gut. Ja, dann lese ich hier das eine Rallye mit mir stattfindet.
Ja.
2017
ja.
Mit dem Mercedes-Benz E200 Diesel.
Ja, das wär halt so eine Idee, die ich hätte, weil du hast ja schon mal erwähnt, dass du ja vielleicht Lust hättest, mal was mitzufahren.
Nur das geht wahrscheinlich dann wieder ja nicht, weil Dezember, Januar für mich halt immer schlecht ist wegen der Uni.
Ja, das müsste man halt irgendwie, es müsste man irgendwie klären. Ich meine, ich kann ja auch im Mai Rallye fahren. Für mich ist halt eben arbeitstechnisch Dezember, Januar immer besser, aber
Mai 2017 wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, weil ich ja vielleicht ein Forschungssemester habe, das weiß ich
ja
nicht. Muss ich natürlich irgendwie was
ja
einrichten, dass ich das mit Forschung verbinden kann. So,
ja, gut.
Den Fendt hatten wir auch.
Schreibt
Nachflug, der scheint auch in der Landwirtschaft unterwegs zu sein.
Ja, Fendt, ja, den hatte ich als habe ich als F17L. Hier auf dem Bild ist jetzt die 24 PS Variante und ich habe die 17 PS Variante. Das ist auch ein schönes, altes, robustes Ding. Meiner sieht zwar nicht mehr ganz so hübsch aus, der sieht ein wenig mehr von der Arbeit mitgenommen aus, hat seine Patina, aber den kann man ein Jahr lang in der Garage stehen lassen, Batterie anklemmen, Starter drücken und nach 10 Sekunden läuft er, als wäre er gestern zum letzten Mal abgestellt worden. Es ist auch ein sehr schöner Form, schöner Traktor und ja, macht auch Spaß mit rumzufahren.
Ja, jetzt wolltest du ja aktuell neue Autos kaufen.
Ja.
Mit Hindernissen.
Ja, ich bin jetzt gerade an Holland gescheitert, ja, weil, wie gesagt, diese Suzuki Swifts gibt es bei uns eigentlich faktisch nicht mehr. Die sind entweder alle in der Schrottpresse gelandet oder im Autocross oder Slalomsport aufgebraucht worden. Aber in Holland gibt es da noch einige, zumindest so laut den Autobörsen. Nur irgendwie haben die sehr merkwürdige Exportrichtlinien, beziehungsweise mit ihrer Anmeldung, die ein bisschen anders funktioniert als bei uns. Und den, wo ich wollte mir jetzt eigentlich gerade einen kaufen, auch mit dem Händler schon Preis und alles ausverhandelt und ja, Abholung ausverhandelt. Aber einen Tag vor der Abholung erfahre ich, dass der Händler mit den Wagen nur ohne Papiere und mit ausgeflexter Fahrgestellnummer geben wollte. Das war auch mir seltsam. Was eben damit zusammenhängt, dass er sich A, die Gewährleistung sparen will und B, die Abmeldegebühren in Holland. Weil in Holland ist es ein bisschen anders bei uns. Bei uns, da sind die Fahrzeuge eigentlich immer angemeldet. Die behalten immer das gleiche Nummernschild. Und man tut einfach nur online, wenn man das Auto verkauft, auf den nächsten Besitzer eintragen. Wenn man das Auto natürlich ins Ausland verkaufen will, muss man es aber endgültig abmelden. Und das geht in Holland nur an bestimmten Zulassungsstellen, von denen es nur eine Handvoll gibt, meistens so 150 Kilometer von einem weg. Und dann muss man auch noch Gebühren von irgendwie 130, 150 Euro zahlen. Und das wollte sich halt der Händler in dem Fall alles sparen und ja.
Naja, also ich meine, es käme ja nicht drauf an, dann könntest du ja bezahlen.
Ja, aber jetzt ist das Thema jetzt erstmal wieder wegen zurückgestellt. Ich bin zwar immer noch dran, mir noch so einen Swift zu kaufen, weil ich damit gerne nochmal die Rallye fahren möchte. Mhm. Aber ich warte lieber, bis ich mal einen von einem Privatmann bekomme. Da ist es, glaube ich, einfacher. Mit denen kann man eher reden, als mit einem Händler, der dann am Ende auch noch Gewährleistung geben muss. Ist das gleiche Thema wie bei uns. Wenn man bei uns in Deutschland mittlerweile einen alten Gebrauchtwagen kaufen will, bei einem Händler kann man das eigentlich faktisch nur noch mit Gewerbescheine um halt diese Gewährleistung zu umgehen. Sonst muss der Händler ja mindestens ein Jahr Gebrauchtwagengarantie geben. Und bei einem Auto für 200, 300, 400 Euro geht es einfach kein Händler mehr ein, das Risiko.
Ja, dann schicken wir noch 126, Fiat 126P. Was willst du denn da? Polnischer Fiat.
Ja.
Das P steht da nicht für Polski.
Ob das, ja. Ich weiß nicht, aber.
Ist aber normalerweise ist es ein 426, ein italienisches Auto.
Ja.
Und das P, meine ich, ist die polnische Version.
Ja, das, für was das P jetzt genau. Anfangs haben die auf mir jetzt in Polen noch nicht. Ja, die Wikipedia wird es sagen. Nee, das ist einfach geplant als Spaßauto. Und ja, ich verbinde frühe Kindheitserinnerungen mit einem solchen Fiat, weil meine Eltern
aber,
mal...
Aber das ist ja wahrscheinlich ein normaler Fiat und kein 126P.
Nee, ist jetzt schwer zu sagen, weil die meisten bei uns in Deutschland verkauften Fiat 126 kamen aus dem polnischen Werk.
Ja. Wikipedia, ich habe hier die Enhanced-Version, nicht die Deprecated. Fiat 126, the City Car introduced in October 1972 at the Turin Auto Show. Achso, ja, keine Wikipedia vergessen. Aber ich sag nur so viel. Some were produced in Bielski Biała, Poland, as the Polski Fiat 126B.
Ja, okay, dann.
Bis 2000.
Nee, also, wie gesagt, ich verbinde mit diesem Auto halt frühe Kindheitserinnerungen. Fand es damals schon immer recht lustig und ja, ein Bekannter von mir hat einen, ist auch sehr begeistert von dem Wagen. Und da ich jetzt aktuell sehr gute Beziehungen über einen Kollegen nach Polen habe, kam halt die Idee auf, mir von dort einen zu holen, weil die halt dort im Vergleich zu Italien oder Deutschland recht günstig noch sind. Wobei das auch relativ ist, weil dadurch, dass die langsam bei uns in Deutschland so in den Kultstatus reinkommen, steigen bei uns die Preise und dementsprechend auch in Polen, weil natürlich die ganzen halt aus Polen zu uns rüber exportiert werden, beziehungsweise aus Italien.
Also ein italienischer, der ist auf den Bildern hier, der hat ja noch ein, der ist ja ein Tick schicker als der Originale, der von der erste Bauer, als der polnische Nachbar. Der polnische Nachbar auf den Bildern hier ist ein bisschen eckiger. Also in der Wikipedia
muss
jetzt nicht.
Das, ja, eigentlich sind es im Endeffekt die gleichen Fahrzeuge.
Mhm. Ja. Okay.
Ja, und da bin ich jetzt aktuell.
Also was ist gesagt, Maluch? Maluch.
Ja, Maluch.
Maluch. Vorletzte mit einem polnischen Maluch. Und das heißt, glaube ich, der kleine Junge oder sowas.
Noch. Ja. Kleinkind, kleiner Junge oder so zu übersetzen in die Richtung. Der Wagen wurde ja auch als bei uns in Italien als Fiat Bambino vermarktet.
Genau.
Und ja.
Ich hatte den mal als Leihwagen in Italien. Ich habe ja immer, wenn ich in Italien geforscht habe, ein Auto benötigt. Das heißt, ich bin oft mit dem Auto selber runtergefahren und irgendwann war mir das zu blöd. Mit dem Auto da runter.
Ja.
Meine, von Bamberg aus geht's, aber damals war ich ja in Norddeutschland tätig. Das ist einfach so lang da von Bremen und so. Und dann bin ich halt von Bremen nach Pisa geflogen. Ja. Da über den einen dieser italienischen Autovermieter, die man hier nicht so kennt. Die haben dann meistens günstigere Preise als die großen Ketten. Da hatte ich mir dann am Flughafen in Pisa mir halt ein Auto gemietet. Das günstigste, was es gab. Weil ich halt nicht so viel Geld ausgeben wollte. Und dann hatte ich plötzlich so ein Fiat 126, ein ganz kleines Auto.
Ja.
Ohne Klimaanlage.
Ja.
Das war natürlich in Italien im Sommer. Also ich habe dauerhaft geschwitzt. Ich glaube, ich habe da irgendwie 3 Kilo abgenommen. Also das war ganz furchtbar. Und da habe ich mir auch gedacht, also nie wieder. Wenn ich nochmal in Italien ein Auto miete, dann geht das nur, mit Klimaanlage. Aber dieser Billigautovermieter, ja. Maggiore, das ist nicht, glaube ich, Maggiore, die hatten halt tatsächlich solche Autos
ja.
angebaut. Also ganz kleine und sowieso Fiat,
ja.
Weil das ja irgendwie in Italien üblich ist. Und dann eben tatsächlich auch ohne Timan. Also wahrscheinlich der normale Italiener hat da irgendwie kein Problem.
Ja, das alles Gewohnheit.
Ich habe mit dem Auto irgendwie ein Parkticket nach dem anderen eingefahren. Und habe da nie dafür Zeug geschaffen. Ich habe das Auto zurückgegeben und habe dem Händler gesagt, ja, ich hätte da so ein paar Parktickets. Aber Alter, wir kümmern uns. Ich musste da nie was bezahlen. Das war nämlich in dem Sommer, wo ich in Perugia fiel. In Perugia kann man einfach nicht parken. Das ist überall verboten und das war für mich schlecht. Ich habe da tatsächlich überall geparkt. Mit einem ausländischen Auto kann man das meistens machen.
Ja.
Ja, da konnte man das bestimmt gar nicht mehr. Aber mit einem Italienischen ist es halt schlecht. Ich meine, die ganzen Parktickets.
Ja.
Ich hatte bestimmt damals, das war noch zu D-Mark-Zeit, bestimmt am Ende 200 oder 300 Euro Parktickets. Weil das in Italien ja immer alles so teuer
gehandelt
wurde damals schon. Und naja, ja. Okay, gut. Dann kommen wir jetzt eigentlich mal zum Thema.
Ja.
Also wir wollen ja immer das Schrauben.
Ja.
Also jetzt wird geschraubt.
Genau.
Da stellt sich natürlich zunächst mal die Frage, was braucht man eigentlich zum Schrauben? Also man muss sich natürlich auskennen. Das ist daran jetzt bei mir schon mal scheitern. Aber ich würde dann irgendwie wahrscheinlich zu Google greifen und dann gibt es wahrscheinlich irgendwie Hilfe. Oder
ja.
Wie kommst du an die Information?
Also das ist, Google ist wie gesagt sehr guter Ansatzpunkt, weil im Internet gibt es praktisch für jeden Autotypen ein Forum, die eigentlich alle recht aktiv sind. Und wie das so ist, bekommt man eigentlich da die meisten Infos. Es gibt auch so relativ viel Infos in verschiedene Seiten. Und so war das eigentlich auch bei mir damals über den MB100. Da gibt es mb100.de, ein kleines, aber nettes Forum, mit einer mittlerweile relativ umfangreichen Werkzeugkiste, also einem kleinen Wiki, wo verschiedene Reparaturen, so die wichtigsten, erklärt sind, oft mit Bildern. Ja. Und da habe ich mir eigentlich meine ersten Infos geholt, wenn bei meinem Fahrzeug was kaputt war. Also das ist erstmal wichtig, mal so einen groben Ansatzpunkt zu haben, wie geht etwas zu reparieren. Und dann, was braucht man natürlich noch? Ganz wichtig mal Werkzeug.
Ja, für Werkzeug.
Also ich habe
überhaupt keine Ahnung. Also das ist echt jetzt mal so ein Thema. Also ich versuche mich ja auch vorher immer so ein bisschen zu informieren und so. Der Nachtfuchs sagt, die unformatlichen Edzeug-Bibeln. Was sind denn die Edzeug-Bibeln?
Ja, das sind diese, es gibt so verschiedene Verleger von so Reparaturhandbüchern. Mhm. Ja, die man so im einschlägigen Autofachmarkt bekommt, die mal mehr oder weniger gut sind. Oft sind die auch einfach nur auf verschiedenen Typen zusammenkopiert, was halt so passt. Und meine Erfahrung ist, man sollte nicht immer alles ganz so ernst nehmen, was in den Büchern steht. Aber sie sind ein sehr guter Ansatzpunkt, weil halt die wichtigsten Sachen schön erklärt sind. Oft haben die auch einfach aus den offiziellen Reparaturanleitungen abgeschrieben, was sie eigentlich nicht durften. Aber teilweise erkennt man Zeichnungen, die dann eins zu eins per Hand nachskizziert wurden, wieder. Ja. Genau. Ja, und jetzt nochmal kurz zurück zum, also wie gesagt, was man braucht, ist Werkzeug, ja. Ich habe damals ohne eigenes Werkzeug angefangen, habe halt das, was mein Vater so zu Hause hatte, so mit einem kleinen alten Ratschenkasten und ein bisschen Schraubenschlüssel. Und das ist eigentlich auch das Wichtigste, was man braucht. So erstmal so ein Ratschenkasten, ein, zwei Schraubendreher, paar Ringgabelschlüssel. Und je älter das Auto ist, desto weniger verschiedenes Werkzeug braucht man. Und ja, sagen wir mal, bei dem 20, 30 Jahre alten Auto kann man eigentlich damit fast alles reparieren. Wobei am Anfang da gerade so ich, der da mit viel zusammengewürfelten Werkzeug gearbeitet hat, dann auch die Frustration dadurch relativ schnell hoch war, weil man merkt unheimlich den Unterschied zwischen günstigen, billigen Werkzeug und vernünftigen Werkzeug.
Also Leatherman recht.
Nicht unbedingt. Wobei man
ja,
der ist nicht billig, aber der Leatherman lustige Geschichte, der wurde erfunden von dem, ich weiß gar nicht, ob der Letterman heißt, weil er in Italien, glaube ich, war und er hat sich einen Fiat 500 gemietet, hat er eine Panne und um diese Panne zu reparieren, hätte er eine Zange gebraucht. Er hatte ein Taschenmesser dabei, aber keine Zange. Und daraufhin hat er den Letterman erfunden.
Ich bin ja ein großer Letterman-Freund. Ich habe ja zwei Originalprodukte, das zweite in schwarz. Das sollte dazu führen, dass ich immer schwarze Finger habe, weil das natürlich eingeölt ist.
Ja?
Und dann abfärbt. Aber ich finde, das Schwarze ist wirklich schick. Ich habe zwei Letterman, immer die aktuellen, die man so hat.
Ja?
Und ich habe auch mehrere Billig-Nachbauten.
Da
habe ich einfach mal gekippt oder was, so bin ich mal.
Ja.
Dann bei irgendwo im Laden dann mitgenommen. Und ich bin ein großer Freund davon und ich habe in meinem ersten Letterman, du hast zwar das, glaube ich, habe ich tatsächlich auf dem Camp in Holland erst Tim Bettlers Auto repariert. Ich keine Ahnung. Es ging ja darum, er konnte nicht mehr starten.
Ja.
Und da mussten wir halt irgendwie Batterie und Zeug und machen. Und in meinem Auto war halt eine gute Batterie, die wir haben, und so eine Abdeckung
verdrehen,
die musste man abschrauben. Und das habe ich alles mit meinem Letterman gemacht. Und anschließend mit dem gleichen Letterman das Gemüse in der Sitzzimmer. Natürlich,
ja.
Das ist ein Messer, das hätte ich ja vorher nicht benutzt.
Ja.
Das wird zu Hause eine Zange benutzt und so. Die Schraubendreher und so. Also das ist schon toll.
Ja.
Das hat mich damals gerade überzeugt von Letterman. Und ich bin sonst nicht so der Reparaturtyp, aber ich konnte sogar dann auch meine Mutter beeindrucken, als sie irgendwas hatte. Ich dachte, Moment, Letterman raus. Und das ist irgendwie alles dran, was man so braucht für kleine
Reparaturen. Ja, nee, für kleine Reparaturen ist der top. Also ich habe eigentlich auch, ja, meinen letzten habe ich leider in Afrika verloren. Aber vorher immer wieder mal für kleine Reparaturen verwendet. Und dafür ist der eigentlich top. Aber wenn man, wie ernst gemeint, schrauben will, kommt man mit dem Letterman leider nicht weit. Also spätestens, wenn man da mal so eine Schraube mit 17er Kopf hat, die festsetzt, wo man gut Kraft braucht, um die aufzubekommen. Ist da auch noch zu machen. Also gerade wenn man alte Autos schraubt, lernt man doch, dass Maschinen nicht alles sind und doch der gute alte Hebel meist die bessere Lösung ist.
Ja.
Genau. Ja, und also wie gesagt, damals mit meinem Werkzeug relativ klein angefangen und mir dann irgendwann mal einen halbwegs brauchbaren Ratschenkasten gekauft, um die Frustration schon mal loszuwerden und dann halt nach und nach alles immer wieder dazu gekauft. Weil je mehr und besseres Werkzeug man hat, desto mehr macht dieses Hobby eigentlich auch Spaß.
Ja.
Weil man plötzlich merkt, oh, mit dem guten Ringschlüssel habe ich die Schraube nicht gleich rund gedreht, sondern sie aufbekommen oder die gute Ratsche ist mir nicht gleich kaputt gegangen, als ich ein langes Rohr aufgesteckt habe.
Ja, sei gebrannt, die Billig-Imitate. Das bezog sich, glaube ich, auf den Leatherman. Das ist schon richtig.
Ja.
Also ich schwöre auf die Original-Werkzeuge, ist ja richtig auch. Die Billig-Imitate sind zum Teil gefährlich.
Ja, das.
Und das gilt für alle Werkzeuge. Also wer billig ist immer, billig kauft zweimal. Das ist
ja klar. Das ist da schnell. Von daher ist es leider auch ein relativ teures Hobby. Weil.
Ja, klar. Du musst das Werkzeug haben und das kostet viel Geld.
Ja.
Das ist klar. Ja, must have eines Werkzeug, klar. Das
ganz wichtig.
Also, das mit dem Ratschenkasten muss man mal erklären. Das war ein Ratschenkasten, sagt mir nichts.
Ratschen,
das sind, glaube ich, die Dinger, die man so.
Ja.
Wo man so.
Die Ratschen, wenn man.
In die richtige Richtung kann man sie. Ein Drücken und der andere üben sie dann die Kraft aus.
Ja, eigentlich sind das der Ratschenkasten ein Steckschlüsselkasten mit Ratsche. Mhm. Steckschlüssel sind ja diese Nüsse mit dem Vierkant auf der einen Seite zum Aufstecken, wo man dann die Ratsche aufstecken. Die Ratsche ist halt praktisch, wenn man halt immer wieder vor und zurück kann, ohne jedes Mal wie mit einem Ringschlüssel umzusetzen.
Mhm.
Ja. Und da gibt es auch große Unterschiede. Da gibt es ganze Kästen teilweise im Discounter für 40, 50 Euro. Bis in, also da kann man sich nach oben hin verlieren. preislich.
Ringschlüsselsatz, was ist das?
Also ja, Schraubenschlüssel.
Auf der einen Seite sind das Ringe.
Ja, ja, je nachdem. Es gibt ja die Ringschlüssel, die gekröpften. Es gibt dann die Gabelschlüssel mit Ringschlüssel. Und eine sehr schöne Erfindung ist der Ringschlüssel mit eingebauter Ratsche. Mhm. Ein Ringratschenschlüssel.
Genau. Ringschlüssel. Ja. Ratschenringschlüssel. Nee, nicht Ring. Ratschenringschlüssel.
Ratschenringschlüssel? Ja. Okay. Das ist eine der durchaus schönsten Erfindungen der letzten Jahre. Also, die gab es wahrscheinlich sogar schon länger, aber sie sind mittlerweile erschwinglich und gut. Da habe ich mir auch relativ am Anfang einen sehr guten Satz von Gedore gekauft. Und der ist bis heute noch top und damit macht halt echt Arbeiten Spaß. Plötzlich. Wenn man nicht mehr immer umsetzen muss, man kommt damit überall gut hin, an jede noch so kleine, noch so versteckte Schraube.
Was hast du alles dabei in Afrika?
Ein Großteil. Also ich fahre je nach Fahrzeug mit unterschiedlich großer Werkzeugausrüstung. Wenn ich mit einem MB-100 zum Beispiel unterwegs bin, habe ich quasi meine halbe Werkstatt dabei. Mhm. Meinen eigenen Ringratschen, meinen Ringratschenschlüssel, meinen Ratschenkasten, ja, Ratschenringschlüssel.
Ja, immer. Das ist schon glaube ich, so rum, nicht jeden
ja.
Ratschen. Der Ringschlüssel, ja, der Begriff ist, und der hat noch die Ratschen.
Ah, ja. Ja, und ja, da, aber zum Beispiel bei dem Suzuki bin ich ja mit einer Zange, ein paar Schraubendrehern und einem alten Satz Ringschlüssel losgefahren. Das ist je nachdem auch, wie viel Platz ich einfach habe.
Ja, klar.
Da gibt es Verschiedenstes.
Gut, genau. Dann haben wir das Must-Have abgehakt. Ja. Das Nice-to-Have.
Ja, nice, Dave. Ich meine, natürlich. Also, der Luxus, ich meine, die meisten Hobbyschrauber schrauben meistens bei sich zu Hause in der Garage oder im Hof. Oder auch die, wo in der Stadt wohnen, dann teilweise also einfach auf der Straße. Kann man machen, ist relativ unkomfortabel. Allein, man muss das Auto immer wieder aufbocken, wenn man an verschiedenen Seiten arbeiten muss. Man muss sich drunter legen. Man ist wetterabhängig.
Ja, du hast eine Scheune.
Ja, also ich für meinen Fall habe zum Glück eine Scheune. Also wenn man, also eigentlich alle, die dieses Hobby ernst zu nehmen betreiben, haben irgendwie eine kleine Halle, irgendeine Art von Werkstatt, eine Scheune, um einfach im Trockenen wetterunabhängig schrauben zu können.
Ach, es wird empfehlt
Mietwerkstätten. Ja, ja, das ist natürlich noch die nächste Alternative. Ja. Ja. Mietwerkstätten gibt es leider meist nur in den größeren Städten. Also wenn man auf dem Land wohnt, hat man da eher weniger Zugriff drauf. Dafür kann man sich hier gut in Scheunen einmieten. Oder man hat eine in der Familie, die man nutzen kann. Das ist...
Ja, jetzt ist das natürlich mit dem Kirchen unter dem Auto so ein bisschen
blöd. Ja, das ist so dieses... Also das ist meist dann so die Anschaffung, wo das von dem, ich schraube ab und zu mal am Auto zu, ich bin hobbymäßiger Auto, also richtig Vollblutschrauber übergeht. Ich habe eine eigene Hebebühne. Die Anschaffung habe ich mir vor, wann war es, vor 4 Jahren oder so gegönnt. Die sind gar nicht mal so teuer. Also ich habe jetzt eine relativ professionelle von einem italienischen Hersteller. Die hat freie Hauslieferung ohne Steuer 2.300 gekostet.
Ich guck mal bei Amazon.
Ja.
Also ich ganz komische Vorschläge, wenn ich jetzt Hebebühne suche.
Ne, ja, aber die gibt es in sämtlich. Also es gibt günstige Hebebühnen ab 1.000 Euro aus China mit zweifelhaftem Ruf. Es gibt auch
29 Euro
zu Hebebühnen. Ja, es gibt auch immer wieder gebrauchte Hebebühnen, was eigentlich die meisten ernehmen.
Geht sogar bei 86,50 € schon los.
Ja,
das ist aber der Motor.
Ja, nee, es gibt, wie gesagt, Hebebühnen gibt es in den verschiedensten Größen, Ausführungen. Es gibt 2 Säulenhebebühnen, die miteinander verbunden sind, freistehende.
Auffahrrampen.
Ja.
159 Euro schon.
Ja, Ja, da gibt's, es gibt da, also in der Hinsicht gibt es für jeden Platzbedarf das Richtige und Schöne. Es gibt sogar.
Aber die zwei Säulenhebel sind teil entschuldigt worden.
Ja, es gibt auch so, zum Beispiel mobile Hebebühnen, die man unter das Auto fährt und dann unterm Auto hochpumpen kann. Und ja, das ist so, das Creme de la Creme, weil dann ist das richtig nochmal so ein spaßsteigernder Faktor. Wenn man einfach ums Auto, unter das Auto laufen kann.
Man muss sich, halt oft unter das Auto.
Ja, das ist. Man muss sehr, sehr viele arbeiten.
Unterlenken, da gibt es eine Motorhaube.
Ja. Ja, aber selbst, aber sei es nur zum Reifen wechseln.
Ja, das stimmt schon.
Das ist selbst nur zum Reifen wechseln.
Das stimmt schon.
Ja, und auch wenn man an den Seiten arbeitet, außenrum, irgendwas am Blech macht, selbst dann ist die Hebebühne schön, weil du das Auto einfach auf eine schöne Arbeitshöhe fahren kannst.
Ja.
Ja. Also das Runterbücken fällt eigentlich fast vollständig komplett weg.
Ja, das ist natürlich schön.
Ja.
Ja, hier wird von Scherenhebebühne. Ach, die Scherenhebebühne sind diese, die sich auseinander.
Ja, die sich auseinanderfahren. Also, wie gesagt, es gibt eigentlich Hebebühnen in zig verschiedenen Varianten. Jeder Schrauber hat seinen eigenen Lieblingstyp.
Mhm. Ja. Könnte man ja nicht sowas haben, wo man vielleicht in den Keller geht und dann eine Öffnung hat?
Ja, das gibt es ja auch. Es gibt ja noch die berühmte Grube.
Grube, genau.
Genau, die Grube, die man sich ja, die ja auch früher viel in Garagen eingebaut wurde,
genau.
So standardmäßig, zu einer Zeit, als man den Ölwechsel noch selbst gemacht hat.
Mhm. Genau, die
Grube. Ja, aber die Grube ist halt auch schnell am Ende. Ich meine, man kann es auch schön unter das Auto, aber wenn man an den Reifen machen will, muss man es trotzdem aufbocken und die Bewegungsfreiheit ist einfach nicht die gleiche. Es ist natürlich schon ein enormer Luxus, Vorteil bitte. Aber
ja, früher war das mehr mit Gruben. Ich kann mich erinnern, also als ich Kind war, da gab es Leute, die hatten eine Garage mit Gruben.
Ja, das war früher normal. Heutzutage wird es eigentlich nirgendwo mehr gebaut. Was eigentlich ein bisschen schade ist fast, weil selbst für den Nichtschrauber ist es eigentlich manchmal ganz praktisch, um einfach mal kurz unter das Auto zu gucken,
genau.
Um mal zu kontrollieren, passt denn alles?
Ja.
Wenn das Auto irgendein komisches Geräusch macht, was ist das? Ist der Auspuff kaputt oder ist vielleicht einfach nur irgend so ein Wärmeschutzblech losgerüttelt, was relativ gern passiert?
Genau.
Um einfach mal vorher abschätzen zu können, lohnt sich eine Reparatur in der Fachwerkstatt oder kann man das klappern lassen?
Dann steht hier noch mehr Werkzeug.
Ja. Ja, noch mehr Werkzeug. Man kann nie genug Werkzeug haben. Also mit dem Steckschlüsselsatz fängt es an und es gibt quasi kein Ende.
Ja.
Es geht dann, es fängt dann auch irgendwann an mit Spezialwerkzeugen. Spezielle Schlüssel für Bremsleitungen.
Ja.
Abzieher für Lager. Spezialnüsse. Gerade im Motorbereich gibt es relativ viele speziell dafür gefertigte Werkzeuge. Und ja, und da kann man eigentlich echt nie genug von haben. Und man kommt eigentlich auch nie darum zurück, sich nicht noch hier was zu kaufen und da ist. Irgendwann ist man auch an dem Punkt, wo man sich dann auch eigentlich, ja, wo man einfach gerne auch das Originalteil einfach hätte. Weil man weiß, da gibt es ein Originalwerkzeug, damit ist die zu erledigende Arbeit schnell und einfach zu machen, als wenn ich mich jetzt versuche, mit irgendwas anderem zu behelfen.
Ja, ich war im Chat, dass Gruben nicht mehr erlaubt sind.
Sind nicht mehr erlaubt? Aha.
In der Flüssigkeit, ja.
Ja, okay, das.
Und wenn ich jetzt sowas habe, dann kann das ja nicht plötzlich verboten sein, dass es das schon gibt.
Ne, da gibt es dann wieder natürlich den Bestandsschutz. Aber beim Neubau, ja, da kann ich mir schon vorstellen.
So, ja, wenn man jetzt das alles macht, gibt es Probleme, klar.
Ja.
Die Hauptprobleme, war meine Frage.
Also eins der Hauptprobleme beim Schrauben ist echt billiges und falsches Werkzeug. Das kann ich nur oft genug sagen, also was ich mich da schon in der Vergangenheit rumgeärgert habe, weil ich Schrauben rumgedreht habe, also rund, dass sie nicht mehr aufgingen oder ja, einfach nicht rangekommen bin an Schrauben, weil mir irgendwas gefehlt hat. Ja. Und ich meine, gerade bei alten Autos hat man relativ viel Schrauben, die schlecht aufgehen. Die sind zugerostet, festgesetzt. Bremsleitungen, die schlecht aufgehen und
ja. Wenn so eine Schraube nicht rausgehen will.
Wenn man fest ist. Also eine der ersten Möglichkeiten ist natürlich erstmal mehr Gewalt. Gibt so einen schönen Spruch, grenzenlos des Schlossers Kraft, wenn er nur mit Hebel schafft.
Genau.
Ja. Und ja, es gibt verschiedene, also man kann Schrauben auch aufklopfen. Also bei 6 kann Schrauben mit so einem kleinen Meißel an der Seite und dann mit einem Hämmerchen sie versuchen in Bewegung zu setzen. Ja, im schlimmsten Fall abflexen, aufbohren, halt mit größerem Werkzeug ran. Also, ja, aber irgendwann, also ich habe die Erfahrung gemacht, man im Sachen Schrauben aufmachen steigt man, also da irgendwann hat man das mehr im Blut, also mehr im Gefühl und mehr Erfahrung darin. Weil ich kann mich erinnern, am Anfang habe ich eigentlich noch relativ viele Schrauben kaputt gedreht oder mal abgerissen oder einfach nicht richtig aufbekommen. Selbst mit dem gleichen Werkzeug, das ich heute habe. Aber irgendwann hat man dann doch noch irgendeinen Trick raus oder. Also ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich schätze einfach Erfahrung. Aber man bekommt mit der Zeit Schrauben besser auf als früher. Also ich habe es auch, oder auch andere Sachen. Ich habe es auch häufiger, dass ich mal zu Bekannten gehen muss, weil die irgendwas nicht aufbekommen und ich mache zack und das Ding ist offen. Das ist halt doch ein Hobby, das eigentlich enorm auf Erfahrung aufbaut. Ja. Genau.
Ja.
Und dann, ja, was man vielleicht kurz zum Problem halt sagen könnte, ist, was ich jetzt eigentlich hier noch gar nicht geschrieben habe, wo aber einem die Foren wieder helfen, ist natürlich dann erstmal das Wissen, wie es geht. Weil oft gibt es dann noch irgendeinen Kniff oder irgendeinen Tipp,
ja,
der einem da geholfen wird.
Ja, dann ist natürlich vor allem, was macht besonders viel Spaß.
Also mir persönlich, erstmal unabhängig vom Schrauben, macht eigentlich das Auto kaufen sehr, also die Neuanschaffungen sehr viel Spaß.
Das ist genau das,
ja,
was mich am meisten abschrecken kann. Wenn ich zum schmierigen Autohändler verhandeln muss,
ja,
gerade in Bamberg. Ich habe ja mal vor viel, als ich neu in Bamberg war, habe ich gedacht, ich brauche ein Auto. Falsch, das nicht von Bamberg. Und dann bin ich zum hiesigen Renault-Händler gegangen und hatte die ganze Zeit den Eindruck, dass ich überfordert werde. Und das Verhandeln endete irgendwie, ich hatte einen alten Renault, wollte halt einen neuen Renault, weil das da halt den Zahn umgenommen wird. Und das Verhandeln endete nach wirklich langem Hin und Her bei 1400 Euro. Alter, wollte er nicht runter, was soll ich, 14.000 Euro für den Neuwagen bei Zahlung aber des Alten.
Mhm.
Und das war der günstigste Preis, den ich erringen konnte, 14.000 Euro. Und das erschien mir zu viel. Und dann habe ich das gleiche nochmal in Berlin versucht, beim Autohändler, und bin runtergekommen für das gleiche Auto. Mhm. Das gleiche Auto, roter Renault Megane. Also damals dieser mit dem dicken Hintern, der relativ neu war, 2003 war das, in Bamberg 1400 Euro bei den Zahlungen des alten Autos und in Berlin das gleiche Auto, schon zugelassen, also Sonderangebot mit diesem sogenannten Jahreswagen, der war also schon zugelassen, 1200 Euro.
12.000.
Ja. 12.000
Euro.
14.000 Euro, 12.000 Euro. 2.000 Euro. Was für mich natürlich damals viel Geld war, jetzt auch noch, aber damals
ja,
war es halt noch mehr Geld für mich, gespart.
Ja.
Nur, weil ich an einem anderen Ort verhandelt habe. Und das fand ich schon seltsam. Und wie gesagt, ich habe mich da gar nicht wohl gefühlt. Das war das letzte Auto, was ich gekauft habe, 2003, wie gesagt. Das habe ich jetzt zwischen abgegeben, also vermieden an jemanden, dauerhaft.
Ja.
Weil ich es jetzt nicht mehr verkauft kriege. Da ist die Zeit abgelaufen. Und ich brauche es halt nicht mehr.
Ja.
Ich glaube, das nächste Auto, was ich kaufe, ist ein Elektroauto. Da kommen wir gleich.
Ja, da kommen wir gleich noch.
Okay.
Nee, also, okay, ich.
Aber Autos kaufen, also finde ja, ich, ist kein Spaß.
Nee, da gebe ich dir aber recht. Bei Händler Autos kaufen ist nicht so das, was mir auch Spaß macht. Ich muss das für die Firma ab und zu mal machen, Firmenfahrzeuge neu anschaffen. Aber für mich privat, also auch die eigentlich als Hobbyschrauber kauft man fast alle seine Fahrzeuge von privat.
Mhm. Klar.
Weil gerade wenn man einen älteren Auto schraubt, hat man das Problem, bekommst du über Händler einfach nicht mehr.
Mhm.
Und wenn dann nur zu horrenden Preisen wegen dieser Gewährleistungssache.
Ja.
Ja, und bei mir ist eigentlich dann auch das, ich bin da gar nicht mal so der große Verhandler. Ich suche mir meine Fahrzeuge meist vorher recht bewusst raus. Und ja, beziehungsweise ich kaufe auch viel über Bekannte, über Foren. Und dann hat man eigentlich dieses mit diesen Feilschen und Handeln eh nicht mehr so enorm. Das sind dann meistens die Preise, die schon von vornherein aufgerufen werden, realistische Preise. Ja, und.
Also, wenn ich mir nochmal wirklich wieder erwarten, vor Einführung der Elektroautos ein neues Auto kaufe, dann wende ich mich endlich.
Ja. Gerne machen, ja. Genau, und. Und warum eigentlich Autos kaufen? Weil es ist einfach dann wieder was Neues, wieder eine Abwechslung, die man hat. Einfach wieder mal an einem neuen Auto zu schrauben. Ich meine, ich schraube gerne an meinen MB100, aber ich kenne da jede Schraube. Könntest du mich nachts um 3 aufwecken und könntest sagen, ich habe hier und da eine Banne mit meinem MB100, komm mit, ich komme mit und repariere dir das. Ohne Probleme. Du kannst mir dann eine Frage stellen, wie das funktioniert. Ich,
okay, dann muss ich wahrscheinlich dein
MB100. Ja, also da bin ich echt fit und gerade wenn ich mir mal andere Autotypen kaufe, ist es halt dann doch immer wieder eine neue Erfahrung. Jetzt zum Beispiel jetzt vor kurzem dieser Sechszylinder Mercedes. Einfach mal an so einem Auto etwas zu machen mit einem Benziner, wo ich noch nichts vorher großartig am Hut hatte. Oder auch gerade der Schrauben an dem Swift, wo dann eigentlich auch gerade, wenn man so Mercedes-Schrauben gewohnt ist, wo alles überdimensioniert ist, jede Schraube 3 Nummern größer, als es sein musste. Und bei dem Swift, bei diesem Japaner, ist alles so, wie es gerade sein muss. Also dann, und das ist ganz andere Erfahrung und macht
schon. Also im Grunde kann ich mir das schon gut vorstellen. Also ich fahre zwar ungern Auto, aber wenn ich so sehe, wie du dann zur GPN fährst, da mit deinem Auto,
ja,
und dann hast du da deine Matratze drin, kein Hassel mit irgendwelchen und so, einfach da. Und das ist einfach, also das stelle ich mir auch gut vor,
ja,
wenn ich Auto fahren müsste. Das ist halt, ja.
Ja, okay, da habe ich den Vorteil, mir macht halt Autofahren an sich viel Spaß.
Ja, also das früher ist auch gemacht. Ich habe früher, ja, weiß ich nicht, viele Kilometer abgerissen, da einmal um die Erde im Jahr und solche Sachen, weil ich wirklich gerne Auto gefahren bin. Aber mit zunehmendem Alter heißt, wenn du da im Stau stehst, ist es auch schlimmer geworden.
Ja.
Du stehst im Stau, du hast, es regnet in Strömen, du stehst auf der Autobahn im Stau, kommst nicht weiter, kannst nur ins Lenkrad beißen und so. Also das ist irgendwie total,
ja,
frustrierend.
Ja.
Du kannst nichts anderes machen. Im Stau kannst du nichts anderes machen. Also das ist irgendwie nervig. Das ist immer, wenn schönes Wetter ist und so, ja, und du drauf losfährst, da alles frei ist, dann macht das Spaß. Aber meistens ist es,
ja,
halt doch anders. Weil die ganzen Irren um dich hast du auch sonst um dich herum, aber auf der Autobahn und so haben die alle irgendwie tonnenschwere Fahrzeuge,
ja,
die sie als Waffen missbrauchen. Manche tun das.
Ja.
Das ist irgendwie auch unangenehm. Weißt du, sonst ist halt mit den Irren ist das nicht so schlimm, nicht so gefährlich. Aber auf der Autobahn sind sie.
Ja, das ist.
Das ist halt das Problem. Also, ja.
Ja, wobei, das ist glaube ich auch gerade bei uns mittlerweile in Deutschland ein Problem geworden. Weil wir haben ein relativ großes Straßennetz, das aber trotzdem extrem ausgelastet ist.
Ja, genau.
Also wir haben sehr viele Straßen, die überlastet sind. Das Ausbauen kommt nicht so hinterher, wie es sein müsste. Und
Das ist es eben. Ja. Das ist diese kaputte Infrastruktur. Was ich halt, jetzt rede ich nie so ganz alt. Als ich halt eben 1981 den Führerschein hatte, da war das alles nicht so schlimm. Da konnte, ja, da gab es noch nicht die schwarze Null, genau. Da konnte man, da waren die Straßen leer, da konnte man richtig Spaß haben.
Ja.
Und ich hatte halt zunächst einen alten VW Käfer. Das hat schon Spaß gemacht. Irgendwann hat er den Geist aufgegeben. Dann hatte ich einen Ford Fiesta und so. Das, ja, das war eigentlich alles super. Und das hat sich dann später, das hat später alles ganz schlimm gemacht.
Ja.
Ja, aber kommen wir zurück aufs Auto. Nee, eine Sache, ja. Was macht keinen Spaß? Autos verkaufen, schreibst du.
Ja. Das ist jetzt für mich, also das wäre auch mehr eher so eine persönliche Sache, aber bei mir. Ja, das ist wieder ein anderes Auto verkaufen. Aber ich verkaufe bei uns relativ ungern Autos, weil ich bin, glaube ich, kein guter Verhandler in der Sache. Ich bin da auch einfach, als Autoverkäufer muss man auch ein bisschen gewissenlos sein. Sonst bekommt man eigentlich kein Auto zu einem vernünftigen Preis verkauft. Und ich bin da zu ehrlich, erzähle lieber jeden Mangel. Und ja, ich trenne mich eigentlich dann auch wieder von Autos relativ ungern, weil man könnte es ja doch irgendwie noch gebrauchen.
Ja, das geht mir auch so. Ich sage, ja. Ich habe einmal ein altes Auto, Baujahr 2003, das ist halt mein Oldie-Charakter. Ich habe es halt nicht verkauft. Ich habe gedacht, ich könnte es irgendwann nochmal brauchen.
Ja,
und dann habe ich halt jemanden vom CCC, der sagt, ja, ich brauche ein Auto. Und dann habe ich ihm gesagt, nimm nur eins. Ich erinnere das auf eine bestimmte Zeit, du trägst die laufenden Kosten. Und wenn ich es mal brauche, dann frage ich dich. Und dann habe ich es kaum gebraucht. Ein Jahr vielleicht. Und das ist halt, zeigt halt, dass ich eigentlich wirklich keins brauche.
Ja.
Oder sonst in Bamberg, als ich mal eins brauchte, da habe ich gedacht, oh, jetzt teste ich mal hier Flinkster. Also ich habe nicht mal 100, so habe ich da ja Zugriff drauf. Ja, und dann hast du irgendwie gesagt, ja, du, ich habe doch ein Auto. Und dann hast du mich gefahren.
Ja.
Ja.
Nee, da, ich bin da ein bisschen vielleicht zu emotional zum Auto verkaufen. Und wie gesagt, in Afrika, ich fahre ja 1 bis 2 Mal im Jahr mittlerweile nach Afrika, um dort Autos zu verkaufen. Aber da ist dieser vororganisierte Autoverkauf mehr ein Event. Das ist, ich meine, wenn man da so 20 Autos auf einmal verkauft, so diese ganze Gruppe um diesen marokkanischen Autohändler rumstehen und mit dem und auf den einen reden und mit dem verhandeln und man dann um jeden Euro feilscht, das hat schon was Besonderes. Das, ja. Ja, wobei ich da auch mittlerweile nicht mehr ganz so hartnäckig geworden bin wie früher. Ich meine, ich kenne den Autohändler mittlerweile, man grüßt sich mittlerweile freundlich und ich weiß, dass er mit den anderen Teilnehmern, die noch nicht so oft dabei waren, dann mit denen mehr Ärger hat und dann schneller mal nach dem Aspirin fragt, weil die so hartnäckig sind und nicht auf seinen Preis runter wollen. Und da denke ich mir, okay, mach mir die Sache schnell in 5 Minuten.
Ich war ja nicht immer besser über den Tisch ziehen.
Nee, auch nicht. Vor allem jetzt,
dieser Basarkultur gehört das Handeln
ja, dazu. Es gehört dazu.
Da muss man auch hart verhandeln. Da kannst du nicht einfach sagen, ja, ist mir jetzt egal. Na gut, dann mag er dich natürlich, klar.
Ja.
Ist da was geschenkt und so. Aber wenn der schon so nett ist, dann weißt du schon.
Ja. Nee, ich bin da auch vorsichtig. Also ich habe eigentlich bisher kein Fahrzeug weit unter dem Preis verkauft, wo ich verkaufen wollte. Ich bin eigentlich meistens in der Preiskategorie geblieben, wo ich sein wollte am Ende. Wo ich gewusst habe, okay, das ist der Wagen da unten wert, das passt. Also, das ist aber auch die Erfahrung.
Nachtflug, dass ich mit ihm mal über Tuning reden soll. Tuning ist jetzt ja nicht so dein
Thema. Nee, es ist bei vielen Autoschraubern ein Thema, natürlich mehr Leistung.
Ja, klar.
Bei mir lustigerweise weniger, weil es gibt auch in Autoschraubern ja mehrere Gruppierungen. Und da gibt ja und
das ist natürlich auch schwierig, da müsstest du auch zum TÜV.
Ja, nee, wo ich jetzt kurz mal hinaus will, ist, beim Autoschrauben gibt es eigentlich 2 Hauptgruppierungen. Es gibt die Tuner und die Originalos. Also so die Tuners, die sind halt Hauptsache das Auto irgendwie nach ihren Wünschen verändern. Mehr Leistung, andere Optik, andere Farben. Hier noch ein Bodykit dran und da schöner machen, halt das Auto nach seinen eigenen persönlichen Wünschen und Vorstellungen anpassen. Und dann gibt es die Originalos. Bei denen muss das Auto idealerweise im exakten Auslieferungszustand sein. Also da muss dann alles genau passen. Die Farbe muss es zu dem Zeitpunkt gegeben haben und ist, wie gesagt, alt original. Und das sind also die, finde ich, diese zwei großen Gruppierungen, gerade auch bei Autosammlern. Und ich gehe da, glaube ich, mehr in dieses Originalo-Spektrum rein. Wobei ich jetzt meine MB100 zwar auch nach meinen Wünschen anpasse, aber dann erst so mit Originalteilen, dass es nicht so auffällt. Und Tuning, ja, ist bei mir. Ich fahre gern Diesel, ich bin gern gemütlich unterwegs und ich fahre selbst moderne PKWs meist nicht schneller als 130. So, weil ich halt gern, ja, einfach gemütlich unterwegs bin. Und von daher ist Leistung für mich jetzt nicht so ausschlaggebend.
Ja. Also, auf der Seite auch die Tuner, Leistungstuner gibt's.
Ja.
Und das ist natürlich auch ein Punkt. Man muss natürlich doch die Sache mit der Optik, ja.
Ja.
Wobei allein schon das sauber machen schon viel mehr gibt. Also ich habe ich habe ja dieses alte Auto, sag ich ja, was ich.
Altes Auto.
Und da hatte ich ja mal irgendwann, da war ja schon ein Kratzer dran und alles richtig. Und ich fand auch innen alles, das war schon so verstaubt und so. Und da habe ich ja mal gesagt, nämlich ja mal beim Haus nachgefahren, ob die nicht auch irgendwie sowas haben, wenn die zum Beispiel gebraucht waren, weiterverkaufen, werden die ja vorher aufgemotzt. Dann sehen die immer so aus wie Neuwagen.
Ja.
Und ob sie das nicht auch als Service anbieten. Und dann sagte der, der Mensch, das ist ja gesagt, naja, selber machten sie das nicht, aber sie hätten da jemanden an der Hand und da könnten wir mal eine Preisliste geben. Und dann gab es ja mir eine Preisliste, da war ich total erstaunt. Gab es tatsächlich irgendwie so ein Paket, wo draußen und drinnen alles drumherum für 199 Euro. Dann habe ich dann gesagt, hier, das will ich. Dann haben die das Auto dahin gebracht. Und danach war das wirklich sowas von tipptopp. Das roch nach Neuwagen.
Ja.
Wir haben irgendein Spray.
Da gibt es Duftstoffe, ja.
Das ist ungeheuer. Aber das fand ich sehr, sehr schön. Und das werde ich auch nochmal machen, wenn ich vielleicht im Sommer, wenn der ICMP ist und ich dann vielleicht doch wieder Auto fahre, weil ich zu so einem Camp gerne mit dem Auto fahre, weil man dann den Vorteil hat, wenn es in der Nacht irgendwie reinregnet, selbst sagst du, ich lasse recht. Und ich will in meinem Bett und fahre in meinem Bett.
Ja.
Wenn ich gerade Alkohol getrunken habe, kann man das machen. Und die ICMP ist eine halbe Stunde von Bamberg, das ist überhaupt kein Problem. Und deshalb will ich da ein Auto haben. Das habe ich zwar eigentlich noch nie genutzt, aber es ist einfach Gutes zu haben. Das ist ein gutes Gefühl.
Ja.
Vielleicht mache ich vorher nochmal so ein Aufmotzen.
Ja, das lohnt sich.
Es wird eigentlich nichts groß gemacht. Das Auto sieht eigentlich so aus wie vorher, nur es sieht halt total schick aus, riecht ganz schick. Es ist kein Staub kaum mehr drin. Das ist einfach super.
Ja,
die Fensterscheiben sehen so aus, als wäre kein Glas drin.
Ne? Ja.
Das ist schon richtig schick. Nee. Also das nächste Mal. Das nächste Mal gehe ich nicht über den Renault-Laden da, weil das zu teuer ist.
Ja.
Da suche ich mir einen Aufbereiter selbst. Ach, Flugzeug gibt es an jeder Ecke.
Die gibt es genau.
Ausländerbetrieb, der ist mir furcht. Also, ich suche mir da einen netten.
Da gibt es genug. Und wie es lohnt sich, und wie sie ja auch hier Nachtflug schreibt, auch im Autoverkauf.
Ja,
also das Geld bekommst du auf jeden Fall rein, plus noch ein paar Euro extra.
Ja, genau.
Und
ich weiß auch schon, wo ich suche. Okay, gut. Also, da sind wir dann beim Thema Schmutz. Das Autoschrauben ist so sehr schmutzig, ne?
Enorm. Ja. Also,
wie geht man damit um?
Mit Seife. Nee, also wenn man Auto schraubt, merkt man erstmal, wie dreckig Hände werden können.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja.
Also ich habe am Anfang relativ wenig mit Handschuhen gearbeitet, viel ins Motoröl reingelangt. Ich weiß, als ich mal meinen ersten Motor gewechselt habe, meine Hände waren tiefporig schwarz.
Ich kenne das von, ja, von einer Gegebenheit, wo ich gar nicht so viel gemacht habe. Ich habe lediglich, als ich früher im Auto gefahren bin, habe ich die Winterreifen in meinem Keller getragen, was ich gar nicht mehr machen will. Und habe diese Winterreifen in meinem Keller getragen.
Ja.
Dann habe ich natürlich in die Werkstatt machen lassen, dann in den Kofferraum und dann aus dem Kofferraum in den Keller. Ja. Und nachdem ich die dort abgestellt habe, habe ich meine Hände angeschaut und die waren einfach sowas von tiefschwarz,
ja,
und das ging gar nicht ab.
Nee, das
und dann bin ich dann in meine Wohnung, habe gewaschen und brauchte sehr lange Zeit. Ich fühlte mich so wie Lady Macbeth, wenn das Blut nicht runtergeht von der Hand. Und da gibt es so ein bisschen Neuverfilmung,
ja,
die muss ich noch sehen, bestimmt das. Und dann, habe ich es endlich dann lang hin und her geschafft.
Ja, das ist, also wie gesagt, es ist nicht nur der ölige Dreck, auch dieser Staubdreck.
Ja,
genau. Bremsstaub und auch dieser Reifenabriebstaub, der ist so fein, der setzt sich in jede Pore rein.
Genau.
Und mit normaler Seife hat man da fast keine Chance. Was sehr gut hilft, ist Spüli, ganz normale Spülmittel. Oder natürlich diese richtigen Handwaschpasten, diese groben. Ja. Die kaufe ich mir mittlerweile im 20 Kilo Gebinde. Ja. Na, ja, wobei jetzt mit den ganzen, mit Terpentin und so Lösemitteln würde ich jetzt ungern auf die Haut gehen.
Das macht man heutzutage nicht mehr.
Macht man nicht, vor allem die Haut ist ein Organ, die nimmt alles auf und.
Und das ist eben diese Lösemittel.
Ja. Ja, nee, da lieber, also mit ich habe jetzt gerade eine Handwaschpaste von, ich kenne jetzt den Hersteller gar nicht. Aber es gibt verschiedene aber wie gesagt, in der Anfangszeit, das war auch damals in meiner Beziehung dann doch öfters mal so, das Thema, wenn man dann mit diesen tiefbohrigen, dreckigen Händen nach Hause kam.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, Spülmittel.
Ich weiß gar nicht, was deine Beziehung da für ein Problem hat. Wenn du mit solchen Händen nach Hause kommst, bist du nicht fremdgegangen.
Ja, aber.
Das Autoschrauben, da kannst du fremdgehen.
Okay, da kann man jetzt, Autoschrauben nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Und muss man, und natürlich gehen da doch schon mal Wochenenden drauf. Oder Urlaube. Mhm. Ja.
Ja.
Nee, also da ist. Ja, aber Dreck, ist auch erstaunlich, wie viel Dreck sich an so einem Auto festsetzen kann.
Mhm.
Also ich habe jetzt gerade einen von den einen Bussen, wo ich hatte, schlachte ich gerade auch das Fahrgestell fertig, um mir die Ersatzteile einzulagern. Und was sich nur an diesem Fahrgestell an Dreck angelagert hat, also an riesigen Dreckpatzen, das kann man, also das sind kiloweise. Also ich glaube, wenn man ein Auto komplett Dreck entfernt, dann wird es gleich mal 10, 20 Kilo leichter.
Mhm. Ja.
Und ja, und man muss sich natürlich damit umgehen können. Was unheimlich vorteilhaft ist, Bauteile schon am Auto, bevor man sie bearbeitet oder anfasst, zu reinigen.
Mhm.
Dafür empfiehlt sich Bremsenreiniger. Gibt es in Sprühdosen. Und ist ein wahres Wundermittel in Sachen Öl und Fettentfernung.
Ja,
gut. Ja. Das ist natürlich auch sinnvoll, ja. Und ja, weil es macht einfach mehr Spaß, wenn man schon vorher einfach sauber hat, die Schrauben sieht und einfach auch mal wohin langen kann, um was zu erfühlen, zu ertasten, ohne dass man gleich irgendwie den nächsten Ölbatzen oder Fettbatzen reinlangt.
Ja.
Ja,
sicher, Sauberkeit ist immer gut,
ja.
Das ist ja klar.
Da finde ich ja fast mittlerweile schade, dass es mittlerweile ja nicht mehr erlaubt ist, zu Hause das Auto zu waschen, weil sonst hätte man einfach mal mit einem Hochdruckreiniger entsprechende Teile bearbeiten können, aber aus vernünftigen umwelttechnischen Gründen nicht mehr erlaubt.
Ja, wobei ich neulich in einer Kleingartenanlage in Berlin, also an der Straße von der Kleingartenanlage, habe ich tatsächlich jemanden gesehen, der da an der Straße sein Auto gewaschen hat. Ich war wirklich kurz davor, aber
das
war ungern die Polizei.
Ja.
Aber ich war wirklich, das kann doch nicht sein. Also es ist doch wirklich, ich meine, das Auto ist sehr schmutzig.
Ja.
Und wenn du das da an so einer Kleingartenanlage, wo halt auch der Boden nicht richtig isoliert ist, es war halt nicht mal Asphaltboden.
Ja.
Ja, da war an der Straße halt so Kopfsteinpflaster und überall natürlich grün. Das ganze Dreckwasser geht direkt ins Boden, in
ja,
den Boden und kommt das Trinkwasser wieder raus. Also es ist doch, oh, ich war richtig also aufgeregt,
hab ja,
aber trotzdem Stille gehalten.
Ja, es ist. Nee, aber
das richtig, also. Meine früher, klar. Also ich, als ich Kind war, mein Vater hat zwar ungern, aber auf sanften Druck meiner Mutter dann irgendwann dann das Auto gewaschen vor der Tür.
Das
war immerhin Asphalt, aber, aus heutiger Sicht, ich würde sagen, eigentlich geht das nicht.
Ja, das. Nee, das hat man damals großlich das Auto eingeseift und dann rundherum ja, abgespritzt. Nee, und
da hätten wir auch nicht das Genick gehabt, ständig das Autowaschanlage zu nehmen. Das gab es ja auch damals noch nicht so.
Ja.
Das mit den Autowaschanlagen ist ja später gekommen.
Ja. Genau, wobei lustig ist auch, wie das in anderen Ländern gehandhabt wird, zum Beispiel in Mauretanien, was ja zwar ein dritte Weltland ist, aber da ist die typische Werkstatt irgendein festgetrennt rampelter Erdplatz vor einem Haus. Und wenn die Ölwechsel machen, falls sie einen Ölwechsel machen, Ölschraube auf, Öl rauslaufen lassen, das versickert von selbst und wieder zuschrauben. Also da ist.
Genau, das wird da so gemacht.
Ja, sollte man nicht. Man kann dann Werkstätten an dem schwarzen Boden vor den Werkstätten erkennen.
Wie gesagt, so heute, ja. Auch in Deutschland, wie gesagt, Autowäscher gibt es halt immer noch, wie man sehen kann.
Ja.
Und so, ja, das ist halt. Ja, Gefahren haben wir noch.
Gefahren. Ja.
Das muss man immer mal sagen, damit die Leute hier gewarnt
sind. Nee, also Gefahren, ja, gibt's genug. Also man, verletzt, also man kann sich unheimlich leicht beim Autoschrauben verletzen. So mal irgendwie Hände aufgerissen. Mal irgendwo an der Kante hängen geblieben, dass man meist nur kleine Schnitte unten oder so, nichts Großartiges. Oder Prellungen. Wenn man mal irgendwie abrutscht, das passiert unheimlich schnell. Dann natürlich gibt es auch noch richtige Gefahren, gerade von den, wenn man jetzt keine Hebebühne hat, Auto hochbocken und nicht richtig gesichert. Viele Leute habe ich auch schon gesehen, die das Auto nur mit dem Wagenheber hochschrauben, um sich dann drunter legen, was eigentlich gemeingefährlich ist.
Das ist wirklich gefährlich, ja.
Also, weil man muss immer bedenken, ich meine, das Auto lässt sich mit so einem Wagenheber relativ schnell und leicht hochkurbeln, aber es sind trotzdem im schlimmsten Fall 1,5 Tonnen, die da auf einen runterfallen. Ja, und sonstige Gefahren. Ja, was ich mal hatte, ich hatte mal ein Stück Rost im Auge. Ja, ein winzig kleines Rostpartikelchen. Es hat auch beim Arbeiten irgendwann Dreck aufs Gesicht gefallen und dieses Partikelchen hat sich ins Auge reingestochen, hat zum Glück nichts gemacht, konnte relativ leicht vom Augenarzt entfernt werden. Aber sowas kann natürlich auch unschön ausgehen, da vor allem Rost ja enorm scharfkantig ist und hakt sich überall rein, ritzt sich überall fest. Und natürlich andere Gefahren, auch beim Flexen, umherfliegende Metallspäne, beim Schweißen am Auto.
Das sollte man auch erst nach ordentlicher Ausbildung.
Ja.
Das ist Darwin Award, noch nie geschweißt und dann wird es nicht weiß.
Ja, da ist aber Schweißen, da muss man, ja. Ich habe mir Schweißen mehr oder weniger fast selbst beigebracht aus Not. Ja, wobei, so ganz kann man es nicht sagen. Also mein Opa ist gelernter Schlosser, der hat dann doch mal öfters, ist mir dann doch mal öfters zur Hand gegangen, glücklicherweise. Aber so im Großen und Ganzen. Aber passiert schnell, vor allem auch beim Schweißen. Man hat auch unheimlich schnell das Auto in Flammen gesetzt. Man schweißt irgendwie was von außen und vergisst, dass vielleicht irgendwie in dem Hohlraum sich irgendwie Öl und Dreck gesammelt hat. Und irgendwann kogelt das und ja. Oder auch andere Gefahren, gerade als ungeübter Schweißer, was ja auch vor unserer ersten Rallye in Tillmann passiert ist, beim Herrichten des Autos. Da haben wir Roststellen an den Bus geschweißt, um ihn durch den TÜV zu bekommen. Und da hat er sich dabei die Augen verblitzt. Also zu oft mit dem alten Schweißschild zu spät hingehalten, dann in den Lichtbogen ist das richtige Wort. In den Lichtbogen geschaut. Geht unheimlich schnell und ist gar nicht mal so angenehm. Ja.
Schaden.
Ja.
Und dann kommt natürlich noch der Schaden, wenn du nicht sachgemäß repariert hast, zum Beispiel deine Bremsen und sie versagen dann.
Ja, das ist, das Nächste. Also man sollte immer verantwortungsvoll arbeiten. Nicht nur am Auto, anderer auch am eigenen.
Wenn du dich nicht auskennst,
machst du da es passiert schnell, es kann schon.
Also ich würde nicht so ohne weiteres an den Bremsen arbeiten. Also ich wirklich denke,
ja.
Das richtig.
Ja, also. Wobei Bremsen merkt man meist relativ schnell. Dass man an den Bremsen nicht passt, merkt man schon, wenn man das Auto aus der Werkstatt rausfährt. Was zum Beispiel wesentlich gefährlicher ist, was sogar schon mir passiert ist, ist Radschrauben nicht kontrolliert, ob sie richtig angezogen sind. Hatte ich auch vor meiner zweiten Afrika-Tour kurz vorher noch was am Bus gemacht, die Reifen draufgeschraubt. Und irgendwie nur handfest gezogen und vergessen nachzuziehen. Und nach immerhin 1500 Kilometer, wo ich den Bus gefahren bin, also wir waren dann auf dem Weg durch Frankreich, fällt mir irgendwann auf, Mensch, die Straße ist plötzlich so schlecht. Die Straße ist so schlecht irgendwie, das Auto ruckelt so. Warten wir mal auf anderen Asphalt. Dann irgendwann auf besseren Asphalt gefahren, ruckelt immer noch so am nächsten Rastplatz runter. Und festgestellt, dass sich die Radschrauben 3 Stück schon zur Hälfte rausgedreht hatten. Also da hätte nicht mehr viel gefehlt und der ganze Reifen wäre ab und davon. Und das ist sehr gefährlich. Also das ist, meinem Opa ist das vor 2 Jahren mal passiert. Und damals hatte er sogar großes Glück. Da ist er an einer Bahnlinie entlang gefahren. Und dann hat sich der Reifen gelöst und ist quasi auf die Bahnlinie geflogen. Aber glücklicherweise kam zu dem Zeitpunkt kein Zug und der Reifen ist auch nicht auf den Schienen selber liegen geblieben. Aber wenn da irgendjemand im Weg steht oder irgendwas,
ja, wenn da jemand steht und da fliegt so ein Reifen,
dann ist
der irgendwann tot. Und du hast dann ein
ja.
Echt fertiges Problem. Ja, bei Reifen bin ich auch mal vorsichtig. Also wenn ich meine Reifen wechseln lasse, weiß ich auch, danach muss man eventuell nochmal nachziehen.
Ja.
Das mache ich auch. Also das muss sein. Oder lass es machen. Ja.
Ja, und auch, die Gefahren beim Autoschrauben liegen aber jetzt nicht nur in den Gefahren, jemanden zu verletzen oder dergleichen. Man hat natürlich auch, wenn man selber arbeitet und vielleicht auch unerfahren ist, ist die Gefahr relativ hoch, dass man etwas kaputt repariert. Ist mir auch schon passiert. Oder bei der Reparatur was nicht beachtet, zwar was repariert, aber dafür geht was anderes kaputt. Ist natürlich immer drin, hat dann einen gewissen Lerneffekt. Oft schmerzlicher Natur in Sachen im Finanziellen. Aber ja.
Jetzt mal die Frage, wir haben jetzt über Schmutz gesprochen und alles, wir haben ja jetzt ja immer alles mit zu tun mit Autos,
ja.
Mit Verbrennungsmotor. Würdest du sagen, dass das Autoschrauben vielleicht weniger Spaß macht, wenn wir eines Tages nur Elektroautos haben?
Würde ich jetzt nicht sagen. Weil Elektroautos unterscheiden sich vom Auto mit Verbrennungsmotor einzig und allein in der Antriebstechnik.
Ja, aber die Versetzung ist dann anders, das Getriebe ist anders.
Ja, das ist zwar alles anders, aber die Bremsen sind im Grunde noch gleich. Bremsen, die Radaufhängungen, ja, die ganze Karosserie, Das ist eigentlich von der Technik her alles noch gleich. Natürlich ist dann ein Elektromotor drin und Akkus, die dann vielleicht auch zum Reparieren ein anderes Wissen brauchen. Aber auch da... Nee, gar nicht mal. Du hast ja trotzdem... Du hast immer noch den Bremsstaub. Du hast den... Du hast Reifenabrieb, du hast den Dreck, der sich so am Auto festsetzt.
Okay, aber der Motor selber ist relativ
sauber. Theoretisch sollte der sauberer sein.
Weil du da weniger Öl brauchst,
ja.
Du vielleicht schon. Bei den wirklichen Teilen, bei den mechanischen Teilen, aber ansonsten hast du das ganze Benzin nicht und so.
Ja.
Keine Verbrennung, die ja nicht stattfindet, dadurch immer auch weniger Schmutz.
Ja.
Ich denke schon, dass das einen Unterschied macht.
Also, ich habe jetzt noch an keinem Elektroauto geschraubt. Wird vielleicht auch irgendwann kommen.
Also ich sage ja, mein nächstes Auto
ja.
Wäre natürlich am liebsten ein selbstfahrendes Elektroauto. Aber
das wird, glaube ich, also selbstfahren, das wird noch einiges länger dauern.
Der Tesla kann das ja schon.
Ja, theoretisch.
Der hat auch schon auf der Autobahn,
ja.
Kann der selber fahren.
Theoretisch, die ganzen Luxuswagen, S-Klasse, BMW und so, die können das eigentlich alle.
Ja.
Alle, die. Aber es ist halt noch eine rechtliche Frage.
Ja,
das ist und
muss bald gelöst werden, weil es diese Autos ja schon gibt.
Ja. Aber bis es mit dem komplett selbstfahren Serie wird, gehen, glaube ich, noch mal einige Jahre ins Land. Also.
Aber das Elektroauto,
ja.
Wenn das jetzt verhindert werden soll,
das
wird schneller gehen als man
denkt. Ja, das sollte sich jetzt langsam mal durchsetzen.
In den nächsten 10 Jahren werden Elektroautos so weit sein, dass wir sie überall sehen werden. Das denke ich
schon. Wobei, man sieht jetzt schon enorm
ja,
viele Elektroautos.
Hybrid und so.
Ich meine,
der Toyota Prius ist, ja.
Ja, okay, das ist jetzt so ein Hybrid, das ist ein Fall für sich, aber reine Elektroautos. Ich meine, hier unser Vermieter fährt ja schon seit fast 2 Jahren mit seinem Renault Twizy, diesen ganz kleinen Go-Kart-ähnlichen Wagen durch die Gegend. Die sieht man sogar mittlerweile relativ häufig. Dann Tesla Model S, sieht man eigentlich auch schon das ein oder andere. Bei mir ums Eck wohnt jemand, der einen hat. Also die kommen langsam. Es ist halt, was ich nicht ganz verstehe, warum sich unsere heimischen Autobauer davor noch so verschließen. Ich meine, vor allem das Lustige ist, Mercedes arbeitet schon seit Ende der 70er Jahre daran. Die hatten eigentlich jede Fahrzeuggeneration Testwagen und Kleinserie als Elektro. Es gab zum Beispiel 1992 auf Rügen einen größeren Versuch mit MB100s damals auf Elektro. Da hatten die da einige Fahrzeuge am Laufen.
Da muss ich mal recherchieren.
Ja, da habe ich auch, das ist mir noch gar nicht dazugekommen, ich habe hier einiges an Literatur mitgebracht. Irgendwo habe ich hier offizielles Pressematerial sogar davon. Und ja, auch PKWs, also sämtliche Mercedes-PKWs gab schon seit Jahrzehnten Versuchsfahrzeuge oder Kleinserien als Elektrofahrzeuge. Da war es auch Brennstoffzellen, was ja auch im Endeffekt Elektro ist. Also die Technik war da. Es war natürlich bisher immer eine relativ kostspielige Frage. Gerade die Akkutechnik ist ja die letzten 10 Jahre eigentlich so weit, um das vernünftig betreiben zu können. Beziehungsweise die Brennstoffzellentechnik wird sich wahrscheinlich in dem Fall nie richtig durchsetzen, weil das mit dem Akku doch sinnvoller ist. Aber irgendwie fehlt da einfach noch die Lust zu. Was aber, finde ich, vollkommen unverständlich ist.
Ja.
Ich meine, Tesla macht es jetzt vor. Die haben jetzt ja ihr neues Model, wie heißt der jetzt wieder? Model S war der Vorgänger. Die haben doch jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Ihr neues Modell, wo für knapp 30.000 Euro zu haben ist, also zu einem echt erschwinglichen Preis,
ja.
Vorgestellt.
Model
3. Model 3, genau. Ja, und...
Ja.
Also die haben jetzt ja schon auf die nächsten 2 Jahre ist der ausgebucht, vorbestellt.
Ja, muss auch sein. Ich bin
ja
Tesla Aktionär, mir gehört der Laden
ja.
Nein, weil ich wirklich der Meinung bin.
Und
Model X
Wobei, ich meine, Tesla ist ein interessantes Auto, aber es ist ein amerikanisches Auto und die amerikanischen sind leider nicht gerade die qualitativ hochwertigsten. Ich habe auch einen Bekannten, der über seine Firma Zugriff auf einen Model S hat und der meint, der Wagen ist eigentlich mehr in der Werkstatt, als dass er effizient genutzt wird. Aber dennoch, es liegt eigentlich nicht an der Technik. Die Akkutechnik ist da, die Motorentechnik ist seit Jahrzehnten da.
Technik mit dem starken Gleichstrom ist vernünftig, hat übrigens Mercedes eingekauft für ihre Elektroautos, also das ist schon, glaube
ich, zukunftsweisend.
Also, es gibt eigentlich nichts, was gegen Tesla spricht.
Ja, und an sich auch nichts gegen Elektroautos. Ich meine, seit 100 Jahren machen wir mit den Elektroautos rum und haben sie immer noch nicht richtig auf der Straße. Porsche hat vor über 100 Jahren angefangen, eins seiner ersten Fahrzeuge war ein Elektroauto. Und ja.
Inzwischen gibt es auch Elektrobusse und sowas. Wir haben natürlich für öffentliche Verkehrsmittel, wenn man Bus immer die gleiche Strecke fährt, dann kannst du sagen, kommt er ja zu seinem Ladepunkt zurück, da kann man ihn gerne mit aufladen.
Ja, wobei die Elektrobusse gab es ja mit Oberleitungen ja schon seit Jahrzehnten.
Ja, da hatte man keine Akkus, aber jetzt,
Jetzt hat man die Akkus.
Ohne Oberleitung, das heißt, die können völlig frei fahren, haben keine Abgase und kommen dann wieder zurück, werden aufgeladen. Kannst du es ja so machen, wenn das Aufladen halt eine halbe Stunde dauert, dann nimmst du halt zwei Busse und der hat dann eine halbe Stunde Pause. Der
Bus hat aber auch Pause. Ja, der muss auch seine Pflichtpausen einhalten.
Dann macht er dann seine Pause und dann wird der Bus aufgeladen. Und das ist doch alles machbar. Das ist wirklich, das wundert mich, dass das eben noch nicht weiter ist.
Nee, und auch gerade bei uns, wo wir in Europa so eine extrem gute Infrastruktur haben. Dass hier, ich meine, es werden jetzt langsam ja eine Infrastruktur an Elektrotankstellen aufgebaut, wobei ich mich auch wundere, dass die Ölkonzerne sich da verschließen. Ich meine, wenn ich großer Ölkonzern wäre mit Tankstellen jetzt und ich wüsste, okay, Elektroautos kommen zwangsläufig, dann würde ich doch jetzt schon dran denken und mal alle meine Tankstellen mit diesen Aufladestationen ausstatten. Aber stattdessen tun sie jetzt dieses Geschäft nicht machen, aber viele Autorasthöfe und Rastplätze fangen jetzt an, Elektrotankstellen zu bauen.
Ja, klar.
Und die nehmen dann irgendwann in der Zukunft das Geschäft weg.
Ja, die haben massives Interesse, weil
wenn
das Auto eine halbe Stunde braucht zum Aufladen, und dann machst du halt eine halbe Stunde Pause, das ist ja vernünftig.
Ja.
Du musst essen und gut essen, wenn der Zeit wird dann aufgeladen.
Ja.
So, ja, lass uns dann doch nochmal, wo das Elektroautos, das Thema mit den Elektroautos mich natürlich sehr interessiert, dass es trotzdem mal zurückkommt zum Schrauben.
Ja.
Fremde Hilfe, da hast du Literatur. Was
Ich habe jetzt erstmal hier einen ganzen Korb, einen Auszug aus meiner Sammlung, hauptsächlich Reparaturhandbücher. Hier habe ich zum Beispiel aus einer originalen alten Werkstatt ein originales Reparaturhandbuch von Suzuki. Mhm. Man kann es dann angucken. Was zum Beispiel jetzt hier den Vorteil hat, dass hier jeder Handgriff erklärt wird.
Stimmt, da sind sogar Hände drin.
Also das ist alles so erklärt, dass selbst du ohne Vorahnungen diese Arbeiten durchführen könntest.
Selbst du, danke.
Ja, ja, nee, aber ohne, du hast in dem...
Völlig recht.
Ja, also das, und das ist so einer der Hilfen.
Das ist wirklich gut. Und das ist für Endverbraucher?
Nee, das sind offizielle Werkstatthandbücher.
Meine Güte, sind die Mitarbeiter der Werkstatt so ohne Vorbildung?
Nee.
Für alles
sind ja
sogar die Hände noch
abgebildet,
wie sie zu halten.
Ja, na okay, Suzuki übertreibt es da, finde ich, etwas jetzt bei ihrem Werkstatthandbuch. Das sind jetzt, jetzt muss ich nochmal rankommen. Ich habe ja auch von Mercedes, die tun das etwas pragmatischer. Das ist es nicht. Die sehen das etwas pragmatischer. Was haben wir denn da? Genau hier OM616, der Motor aus dem MB100. Da ist Mercedes schon etwas pragmatischer. Die machen zum Beispiel nur so einen groben Anriss, was zu tun wäre.
Ja, also sehr viel Weiß in der Anleitung.
Ja, also bei den Mercedes-Handbüchern, da muss man doch schon enorme Vorkenntnisse haben, um damit umgehen zu können.
Ja, aber damit käme ich wahrscheinlich auch nicht zurecht. Wenn ich jetzt sage, okay, Zylinderkopf, das schauen wir mal. Vorkammer einbauen, okay, da weiß ich vielleicht noch, was die Vorkammer ist. Vorkammer in den Zylinder einsetzen, okay. der Vorkammer muss mit den Nuten im Zylinderkopf übereinstimmen. Gut, damit kommen wir auch zurecht. Waren in den Vorkammern Distanzringe eingebaut, so muss beim Erneuern der Distanzringe die gleiche Dicke verwenden. Okay, das kann ich auch nicht verstehen. Aber manchmal ist es.
Aber die schreiben jetzt da einfach nur Vorkammer einbauen.
Ja.
Aber dass die einfach, ich habe das vor kurzem erst bei meinem eigenen machen müssen, ne? Dass es nicht so trivial ist, einfach mal hier die Vorkammer raus und wieder reinstecken. Dass man die vielleicht sogar da irgendwie reintreiben muss, weil die da fest drin ist jetzt, beziehungsweise man auch eine spezielle Nuss braucht, um die Schraube aufzumachen. Davon schreiben die jetzt hier wieder nichts. Also Mercedes ist da sehr, sehr spartanisch. Die haben auch zum Beispiel nicht so wie jetzt Suzuki hier, die haben für jedes Modell, für jede Arbeit, die durchzuführen ist, eine Anleitung. Mercedes, die haben so eine riesen Auswahl an Reparaturanleitungen zu verschiedenen Themen, wo du erstmal herausfinden musst, in welcher Anleitung das steht.
Wo findet man denn diese Anleitung?
Also ich habe mir meine meisten Anleitungen auf eBay zusammengekauft. Und da gibt es zum Beispiel jetzt hier, habe ich hier Fahrzeugvermessung für MB100. Das sind die ganzen Abmaßungen drin in der Karosserie. Dann hier für die Bremsanlage mit ABS. Spezielles Reparaturhandbuch. Für die Servolenkung. Spezielles Reparaturhandbuch. Einführung in den Kundendienst für das Facelift-Modell. Gibt es wieder ein extra Handbuch. Sogar zweimal. Dann Neuerungen, die es dann mal zwischendrin gab. Da ist halt bei Mercedes jetzt alles recht unübersichtlich. Ich meine, man kann ja auch nochmal hier eins raussuchen. Alles recht unübersichtlich irgendwie zusammengewürfelt. Also ich meine, wenn man jetzt mal hier reinschaut, mal ins Inhaltsverzeichnis. Ja, und da ist, ich meine, das ist jetzt hier Literatur, die vielleicht für den Enthusiasten wie mich enorm interessant ist. Aber jetzt für den einfachen Hobbyschrauber sind es eigentlich größtenteils Informationen, mit denen er überfordert ist oder nichts anfangen kann, weil es nicht die Informationen sind, die er haben will. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt eine Servolenkung wechseln will, dann will ich grob wissen, wo sitzt die, muss ich irgendwas beachten, aber ich will nicht wissen, wie kann ich diese Servolenkung wieder in Stand setzen oder wie prüfe ich die auf Verschleiß oder so.
Ja.
Genau, nee, also, und da sind halt eben die Foren. Ich meine, wir haben ja jetzt bei uns in unserem MB100-Forum eine mittlerweile enorm umfangreiche Werkzeugkiste angelegt.
Ja, ich sehe das hier.
Ja, die ist zwar leider zur Zeit etwas, da wurde das Wiki geupdatet, seitdem werden die Bilder nicht mehr direkt richtig angezeigt. Es muss noch überarbeitet werden. Aber da ist schon eine Informationsfülle, vor allem mit Praxisinformationen.
Ja.
Also von Leuten, die diese Arbeiten selbst durchgeführt haben. Also da sind dann auch mal Tricks und Kniffe mit dabei. Wie mache ich das am besten? Wie kann ich mir helfen? Was kann ich zur Vereinfachung tun? Was lohnt sich? Welches Ersatzteil sollte ich kaufen?
Ja.
Von welchem Ersatzteil sollte ich die Finger lassen?
Ja,
sind
das ist natürlich auch wichtig.
Ja, enorm viel Informationen.
Ja.
Und ähnliche Anleitungen findet man eigentlich für jeden Autotypen.
Ja. Das ist bei der Literatur habe ich gesehen, gab es ja sogar eben so Sachen von Suzuki und da gibt es auch ein Forum.
Das
ist
ja, Forum. Ja, da gibt es.
Ein bisschen seltsam aussieht, aber.
Ja. Genau, da gibt es jetzt dieses Suzuki Mania oder beziehungsweise Swift Mania. Ursprünglich nur ein Swift Forum, später für alle Baureihen ausgeweitet. Da gibt es halt dann wieder für die einzelnen Unterarten eigene Subforen für die einzelnen Modelle. Das ist auch, also man merkt, kleinere Autohersteller wie Suzuki, da gibt es dann meistens ein großes Forum mit verschiedenen Subforen für jedes Modell. Aber jetzt bei den großen Herstellern wie Mercedes oder BMW, da hat man also echt für jeden eigenen Typen eigenes Forum, die auch eigene Treffen veranstalten, die eigene Werkzeugkisten haben. Eigentlich so eine eigene kleine Gemeinschaft. Und eigentlich durchweg so ziemlich alle hilfsbereit. Also bisher wurde ich in jedem Autoforum, wo ich war, herzlich aufgenommen. Meine Fragen wurden beantwortet. Das einzige Autoforum, wo ich in meinem Leben mal etwas komisch angemacht wurde, war lustigerweise im AMG Owners Club Forum, wo ich, also ein Internetforum und Verein speziell für Besitzer von AMG Automobilen von Mercedes. Nee, habe ich ja bewusst jetzt nicht verlinkt. Ja. Und da wurde ich damals, also habe ich mich damals halt vorgestellt und hier gezeigt, guckt, ich habe hier diesen relativ seltenen, diesen relativ seltenen MB100 AMG nun erworben. Und da wurde ich dann auch etwas, ja, unfreundlich so nach dem Motto, was will ich da mit meinem alten Gemüselaster jetzt empfangen. Aber sonst sind die Internetforen an sich, die es da im Netz gibt, eigentlich alle hilfsbereit. Und natürlich sollte man auch so diese gewissen Foren Grundregeln beachten. Ein bisschen auf Rechtschreibung achten und nicht einfach gleich die Frage in den Raum werfen, sondern erstmal Hallo sagen. Hier bin ich, wer bin ich? Was habe ich für ein Auto? Und dann mit dem Problem. Sonst hat man da ganz schlechte, paar doofe Sprüche gleich. Ja, das ist halt wie überall anders im Internet auch.
Ja.
Nee, und da gibt's.
Unsere Liste ist abgearbeitet.
Ja, oder.
Was fällt dir noch Wichtiges ein?
Es gibt eigentlich nur noch so vieles. Ich meine, wo wir jetzt eigentlich noch gar nicht drüber haben, wie man so richtig zu diesem Hobby ja eigentlich kommt, wo ich gerne noch vielleicht irgendwas drüber sagen das möchte. Ich meine, ich habe zwar meine Geschichte erzählt. Aber was, ja,
gibt es sonst für Geschichten?
Es gibt verschiedene Geschichten. Was ich halt eben denke, wenn man sich halt bewusst fürs Autoschrauben interessiert, also ohne vorher Erfahrungen zu haben oder auch mit Autos irgendwie groß zu tun haben, sollte man sich, um sich den Einstieg zu erleichtern, am Anfang auf ein bestimmtes Modell irgendwie einstellen. Dann fällt es einem, glaube ich, am einfachsten. Aber wie gesagt, der Einstieg ins Hobby, der ist so unterschiedlich, wie er noch sein kann.
Das kann ich mir vorstellen. Ja, ja.
Das ist, viele sind davon familiär vorbelastet, andere durch den Beruf.
Und ja, aber ich denke, wer so ein Nerd ist, der interessiert sich auch immer, wie die Sachen funktionieren.
Ja.
Wer halt schon seinen Computer auseinandergebracht, der wird das nächste sicherlich auch sein Auto.
Ja, wobei ich weiß gar nicht, ob es jetzt in der Nerd-Szene so viele Schrauber gibt. Also mir fällt jetzt bewusst keiner so richtig ein, den ich persönlich kenne. Die meisten meiner Schrauberkollegen, die ich kenne, haben eigentlich mit diesem ganzen Computerzeug relativ wenig am Hut. Es gibt zwar einige, die das beruflich machen, aber so ja, gezielt. Aber eigentlich sind die Themen gar nicht mal so weit auseinander. Es hat was mit Technik zu tun. Es ist halt weniger elektronische Technik, halt mehr mechanische. Und man kann sich vor allem auch nerdmäßig vollkommen drinne verlieren. Also es gibt in einigen Mercedes-Foren Leute, denen zeigst du irgendein Bild von irgendeinem Auto und die gucken sich das Bild kurz an und können sagen, ach ja, das ist das und das Modell, das und das Baujahr. Das kann man daran erkennen, weil der die und die spezielle Ausstattung in der Farbe hat und die gab es nur in dem Baujahr. Und das ist noch Besonderes. Die halt dann so richtig dieses überextreme Wissen über dieses Thema haben. Dieses Spezialisierte, was ja gerade im Nerd-Bereich ja auch recht beliebt ist. Ist einfach. Ja, wenn man sich schon informiert. Dann richtig. Also das, was ich ja auch im Bereich MB100 eigentlich betreibe. Wo ich echt viele Stunden auf Google verbringen, um wieder neue Informationen rauszusuchen zur Geschichte, zu speziellen Ausstattungen.
Ja, die Wikipedia-Artikel, ich meine, ich habe das ja hier auch verlinkt zum Teil und ich habe ja auch selber gesucht danach. Da sieht man ja schon, dass es da unheimlich viel gibt und dass halt die Leute, dass da halt wirklich viele Leute sich schon Gedanken gemacht.
Ja.
Wikipedia-Artikel sind ja durchaus umfangreich.
Die sind umfangreich, wobei ich die mal wieder durchgehen müsste, wie weit das die noch stimmen. Aber sie sind alle schon mal nicht schlecht.
Ja.
Genau, da wird jetzt mittlerweile auch der spanische Vorgänger erwähnt von dem Wagen.
Ja. Ja. Das ist nämlich eigentlich das, was man noch
macht. Ja, doch, doch, die Tochter ist mittlerweile, hat sich gebessert.
Ja. Genau. Also ich habe hier jetzt nur das Bild verlinkt, aber wir müssen auch das Auto natürlich mal verlinken, die ganzen Artikel.
Weil, ja, weil gerade jetzt im MB100, was zwar nur relativ, also aus Mercedes-Sicht eine relativ kurzlebige Serie war, der Wagen kam 88 bei uns auf den Markt und 95 ist er wieder verschwunden, wurde durch den Vito ersetzt, ein Fahrzeug, das konzeptmäßig komplett anders war.
Mhm. Wo sind da die Unterschiede so grob?
Also der MB100 ist, hat er schon mal als größten Unterschied, hat einen Rohrrahmen, also keine selbsttragende Karosserie. Das heißt, die Karosserie ist auf dem Rohrrahmen aufgesetzt. Außerdem hat er als einer der erste Mercedes-Wagen mit Frontantrieb. Mhm. Ich meine, der Nachfolger Vito hat zwar den Frontantrieb übernommen, ist aber komplett modernes Auto mit selbsttragender Karosserie und mehr PKW-mäßig gestaltet. Mhm. Hat eigentlich mit seinem Vorgänger nichts mehr, keine gemeinsamen Teile mehr oder so. Mhm. Nichts mehr gemein, aber trotzdem hat dieses Fahrzeug eine interessante Geschichte, weil vor dem bei uns verkauften MB100 gab es einen in Spanien produzierten MB100, der auch hier in der Wikipedia angezeigt wird, der wiederum auf ein Fahrzeug von TKW, von der Autounion, zurückzuführen ist. Mhm. Wo ich hier auch, kann ich gleich mal stolz bitte eine Bedienungsanleitung habe von dem Fahrzeug, sogar auf Deutsch, obwohl es in Deutschland nie verkauft wurde, von diesem F1000L. Mhm. Also hier eine SSU, die fällt schon auseinander. Ja, kannst du mal reinschauen, da werden noch so richtig schön alt die Wartungsarbeiten und so. Ja, also wo dann eigentlich dieser Mercedes geschichtsmäßig auf eine Grundkonstruktion der Autounion zurückzuführen ist. Was wiederum damit zusammenhängt, dass das Werk, in dem er gebaut wurde, in Vitoria, ursprünglich ein Autounion-Werk war. Und dann Autounion und Mercedes haben kurzzeitig mal für einige Jahre zusammengehört, halt eben noch aus dieser Partnerschaft bei Mercedes hängen geblieben ist. Ja, ist alles sehr alt. Wobei dieses Fahrzeug haben mit dem MB100, den ich jetzt habe, noch sehr viel gemeinsam. Vom Konzept her, der Rohrrahmen, die Motoren sind ähnlich, die Form ist ähnlich. Also das sind quasi noch ähnliche Autos. Und dann gab es ja einen asiatischen Nachfolger, der ja hier auch erwähnt wird, der von SsangYong gebaute, Korea gebaute SsangYong Istana, der auch in einigen Ländern, wie zum Beispiel Neuseeland und Australien, als Mercedes-Benz MB100, MB140 vermarktet wurde. Mhm. Ja, also der dann parallel zu dem bei uns gebauten Vito dort gebaut wurde. Mhm. Und ja, und da bin ich immer wieder am Suchen und neue Informationen sammeln und tun und machen.
Wenn ich jetzt über die was wissen will, dann gucke ich unter MB Exoten nach, oder welches Forum ist dann richtig?
Da gibt es eigentlich noch kein richtiges Forum, leider. Das ist, ja.
Aber MB Exoten klingt ja schon mal gut.
Ah, obwohl, da spielst du auf das Exoten-Forum. Ja, das habe ich auch noch verlinkt.
24, genau.
Ja, und zwar ist, weil das habe ich eigentlich nur extra mit verlinkt, weil das eins der Foren ist, wo ich auch noch sehr aktiv bin, ist das MB Exoten-Forum. Das aus den üblichen Foren in dem Fall rausfällt, weil es sich gezielt, ja, wie der Name sagt, also um Exoten handelt. Also nicht um ein spezielles Autotyp, sondern halt Fahrzeuge, die von der Stange abweichen. Halt.
Alle, das ist ja nicht
nur alle. Nee.
Also diese MB100-Reihe.
Da steht das MB halt direkt für Mercedes-Benz.
Ich sehe gerade, das sind irgendwie 140 und so. Das sind
ja. Also,
Caymans. Was sind denn Caymans?
Das ist ein.
Das ist ein
Porsche. Habe ich jetzt auch erst gelernt.
Ist
nee, der Porsche Cayman ist das Einstiegsmodell von Porsche.
Ja.
Ja, Karmann. Ja, nee, nee, und Autobauer, die bauen ja nur noch Autos für andere. Und die haben jetzt auch noch diesen Cayman gebaut für Porsche. Ja, für dieses Exodenforum, wie gesagt, das fällt halt aus allen anderen Foren raus. Gerade im Mercedes-Benz-Umfeld, weil es ja sich um diese Exoden, um diese Einzelstücke, getunten Fahrzeuge handelt, die halt in vielen anderen Foren nicht immer so gern gesehen sind. Da sind halt dann mehr die Originalos unterwegs und der Originalo, der will jetzt nicht unbedingt jetzt eher so eine 80er Jahre Prolo Zuhälterkarre sehen, die hier halt viel unterwegs sind mittlerweile. Ja. Aber ist trotzdem, gerade wenn man sich für Autotuning interessiert, ein enorm interessantes Forum.
Da gibt es dazu eine Webseite, die werde ich jetzt nicht verlinken.
Na ja.
Weil da müssen die Leute selber nachsuchen. Also zu dem Forum.
Ja.
Von dem Macher, das private Hobby-Seite bekommt. Ja. Und gleich auf der ersten Seite ist ein Foto von exotischen Mercedes-Fahrzeugen und sich dabei regelnden
Latex. Das ist ein Hobby des Betreibers mit Photoshop hier nicht gezielt. Ja, das ist eine Geschmackssache.
Also das sieht so ein bisschen nach sexistischer Kackscheiß aus.
Ja, das ist. Also ich glaube, das Forum wäre da leider für prädestiniert, aber.
Jetzt gibt es einen.
Nö, das ist abgeschaltet. Nee, ach so, draußen. Ah, ja.
Hörst du noch, dass jemand auf dem Flur ist? Schon mal
ja.
Ja, das nee. Gehört auch dazu. Können wir nicht ändern.
Ja. Nee, aber das Forum ist halt echt mal, man sieht halt echt mal was. Nee, was ist klar.
Also Autos von exotischen Autos. also Fotos von exotischen Autos mit sich regelnden Frauen in Latex sind nicht zu meinen.
Nee, das ist.
So. Ja. Gut, jetzt haben wir aber wirklich doch schon
Das
Thema gut abgearbeitet.
Ich hoffe doch, mal gucken, was. So, was sind wir hier?
Mal im Chat,
ja.
Noch jemand was Wichtiges hat.
Ah, hier haben wir zum Beispiel einen Nachtflug, outet sich als Opel-Nerd. Das ist Quasabi.
Jetzt habe ich gerade das Fenster schon zugemacht. Im Chat wird nach dem Link für die regelnden Frau.
Ja, ich kann es mal posten, aber ich
poste. Mal in den Chat, ich habe es schon zugemacht.
Ja. Ich mach zumindest mal. Den Link müssen jetzt schon die Chat-Besucher selbst beschneiden, um auf die Hauptseite zu kommen.
Ja, und die anderen müssen sich dann selber selber drum kümmern.
Nee, aber.
Das wäre ja noch schöner.
Es ist ein interessantes Forum, aber wenn es nur um Autos geht, sollte man doch die Beiträge, die den Namen Süßstoff im Beitrag haben, meiden.
Aha. Wieso? Aus Süßstoff?
Das sind halt gerade in der Autoszene beliebte Bilder mit sich regelnden Frauen. Was? Die werden als Süßstoff bezeichnet. Mhm. Ja.
Ja.
Hier gibt es Schraubergesetze.
Ja, habe ich schon.
Das kenne ich noch gar nicht. Kurz mal gucken.
Das schon reingetan in die Shownotes. Ja, das ist ganz lustig.
Ah, ja, das sind.
Warum müssen die jetzt gerade vor unserer Tür auf dem Flur stehen?
Im Stream dürfte man es ja nicht hören.
Im Stream dürfte man es die ganze Zeit wieder in dem Handy rattert gleich. Aber die sind sehr laut,
finde ich. Ja.
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 Also es gibt da genug, wir haben das Thema eigentlich nur so ankratzen können. Man könnte hier
Man könnte noch wesentlich mehr. Es gibt ja man könnte noch auf Besonderheiten der einzelnen Autotypen eingehen, so die Unterschiede der Mentalitäten zwischen den einzelnen Herstellern. Das sind ja oft Religionskriege, die sich da regelrecht abspielen. Ja, aber es sind eigentlich alles interessante Themen, die man da noch, könnte man noch stunden weiterreden.
Aber ich denke, so als Einstieg sollten wir ja so 2 Stunden reichen. Also vielen Dank an die Leute, die im Forum sich da so einen Nachflug engagiert haben. Das ist immer ganz ähnlich im Forum, im Chat. Das ist ja immer ganz hilfreich. Hm. Und klar, dann können wir nochmal, das Thema Auto wird uns auf jeden Fall nochmal interessieren.
Da können wir ja gerne nochmal auf bestimmte Themen nochmal genauer eingehen.
Ja, ich versuche auch im Sommer mal so ein Tesla-Probefahrt zu machen und davon vielleicht auch zu podcasten live. Da habe ich natürlich noch mehr Schwierigkeiten. Welche Art, aber.
Das würde mich ja auch mal interessieren.
Ja, aber hier gibt es ja keine Tesla-Niederlassung in der Nähe.
Müsste man mal. Also aber ich wenn du mal in Berlin bist. Du weißt, ich bin mobile. Weite Strecken machen mir nichts aus.
Dann machen wir das alles zusammen.
Ja.
Ja. Und außerdem will ich ja mit dir nochmal Podcast über Online-Dating. Das können wir auch noch ankündigen. Wir suchen auch noch einen weiblichen Mitstreiter.
Ja.
Und das sagt man aus anderer Sicht sehen kann, das Online-Dating. Das ist also auch ein Thema, was auf der To-Do-Liste steht.
Ja.
Ja. Dann kommen wir hiermit zum Ende.
Okay.
Vielen Dank.
Ja, gern doch, gern
und,
doch.
Und dann bis demnächst.
Bis dann. Ade.
Tschüss.